Der Cast für die Dschungelcamp-Staffel in Südafrika soll laut Bild fast vollständig sein und feststehen. Darüber werden wir natürlich reden. Außerdem reden wir über den neuen LOL-Cast, über die zweite Staffel von Tiger King und über Trash-TV bei RTL+.
Genau, es kam nämlich die neueste Staffel Temptation Island VIP raus und ja, wir schauen, wer sich fremd geht oder wer dann am Ende vielleicht doch noch zusammenbleiben könnte. Und außerdem haben wir unser Fazit zur aktuellen Staffel Taskmaster gezogen, die jetzt leider wieder vorbei ist.
Dazu gibt's eine der besten Serien des Jahres, und zwar Reservation Dogs bei Disney+. Und wir entwerfen ein nagelneues Fernsehformat bei Vicky und die starken Shows. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Weniger als ein Monat ist es noch, dann ist auch schon Weihnachten. Das Jahr ist dann noch nicht ganz vorbei. Aber das heißt für uns, dass wir uns jetzt quasi auf der Zielgeraden auch von unseren regulären Folgen befinden. Denn ab der kommenden Woche geht hier unsere große Special-Phase los. Aber heute heißt es also für uns, dass wir nochmal das Jahr quasi für uns schließen. Käse schließt den Magen, sagt man ja auch. Deswegen habe ich mir eine Käseliebhaberin, ich weiß es gar nicht. Hier ist Nathalie.
Hallo.
Magst du Käse generell gerne oder nicht gerne?
Doch, ja, generell schon.
Welcher ist dein Lieblingskäse, würdest du sagen?
Cheddar.
Wow, wir haben jetzt für das Ende des Jahres, uns gehen die Anmoderationen aus, man merkt es. Also ja. Wir haben wirklich hier so eine Liste, die ist jetzt, wir sind am Bodensatz dieser Liste angekommen. Heute war Thema Käse und ja, nächste Woche müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Denn nächste Woche, Nathalie, treffen wir uns beide tatsächlich wieder hier, also zwei Wochen in Folge.
Cool.
Nathalie und Dennis, nächste Woche dann zum Thema, ja, Menschenbilder, Konfrontation, der große Fernsehen für alle Jahresrückblick mit den 10 besten, tollsten, wichtigsten TV-Momenten des Jahres.
Ja, ich bin schon richtig gespannt, aber ich habe meine Liste noch nicht mal ansatzweise fertig.
Ich auch nicht. Also bei mir schwirren so ein paar Ideen rum, aber jetzt so eine Nummer 1, wie im vergangenen Jahr bei mir mit Big Brother, habe ich jetzt noch nicht im Kopf, aber das wird sich alles über die Woche ergeben und dann werden wir euch natürlich nächste Woche benachrichtigen, wie es bei uns auch aussieht, wie ja, unsere Entscheidung dann ausgefallen ist. Aber heute, ich habe schon gesagt, werden wir uns mit einigen Themen beschäftigen. Also wirklich quer durchgemischt. Wir haben Temptation Island VIP, wir haben Taskmaster, wir haben Tiger King, wir haben Dschungelcamp. Also wir haben alles. Reservation Dogs, einer der Serien des Jahres. So viel zu tun. Deswegen würde ich es heute euch nicht krumm nehmen, wenn ihr quasi auch einfach mal durchskippt und nach den Themen aussucht. Es könnte eben heute auch länger werden, nur zur Vorwarnung. So, Nathalie, aber du hast natürlich auch mitbekommen, dass ich nicht nur quasi im Podcast aktiv bin, sondern auch anderweitig, ne? Das hast du auf Instagram schon auch mitbekommen. Und ja, das wollte ich in dieser Woche einmal ganz kurz am Anfang erwähnen, denn ich bin unter die Chefredakteure gegangen. Also ich war tatsächlich, Chefredakteur eines Printmagazins. Das haben wir im Frühling, im Mai hergestellt, also produziert mit 13 anderen JournalistInnen aus meiner Journalistenschulenklasse und ich war tatsächlich in einer leitenden Funktion und das kann eigentlich nicht gut ausgehen, aber es ging dann tatsächlich recht gut aus. Und wir haben ein Magazin zum Thema Haare gemacht und wie es der Zufall so will, erscheint dieses Magazin jetzt auch und zwar am 12.12. Und bis dahin habt ihr auch Zeit, euch dieses Magazin zu sichern. Und jetzt erwähne ich es extra bei Fernsehen für alle. Erstens, weil es kann, der Podcast ist ja, gehört ja mir, aber auch, weil auch ein Fernsehthema drin ist, was ich da reingepresst habe in dieses Magazin. Und zwar habe ich ein Interview mit echten Fernsehstars geführt. Ich weiß nicht, ob
Nein.
Ob du dich noch dran erinnerst, ich habe es dir mal erzählt damals, als es soweit war.
Ja, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, wenn ich jetzt, es könnte sein, dass ich jetzt völlig einen Blödsinn erzähle. Hat es irgendwas mit Sesamstraße zu tun?
Ja, tatsächlich.
Okay, Gott sei Dank. Ja, das wäre weird gewesen, wenn
nicht. Sind Ernie und Bert. Also ich habe tatsächlich mit einer Kollegin, Kommilitonin zusammen, Ernie und Bert interviewt. Und es wird dieses Interview nirgendwo anders geben, nur in diesem Magazin und deswegen solltet ihr euch das holen. Es lohnt sich. Bei Mega. Start Next kann man sich dieses Magazin tatsächlich organisieren und es kommt noch besser. Man kann nicht nur dieses Magazin haben, über Weihnachten wird es geliefert. Man kann es auch dann lesen natürlich, aber man kann vor allem auch etwas Gutes tun, indem man sich das holt. Denn die Hälfte des Erlöses, den wir mit diesem Magazin erzielen, wird komplett an Reporter ohne Grenzen gespendet. Also auch das machen wir. Uns geht es hier nicht ums Geld. Wir wollen einfach nur, dass irgendjemand dieses Heft liest, weil es wirklich sehr, sehr viel Arbeit war. Und deswegen schaut es euch gerne mal an. startnext.com/haare-das-magazin. Oder ihr schaut in die Beschreibung, da wird das alles nochmal verlinkt sein. Ganz oben werde ich es hinpacken, damit es auch jeder findet. Also schaut euch das mal an, Klartext Haare, also das Klartext ist sozusagen das der Überbegriff dieses Magazins und dann Haare heißt unser Magazin, weil es passenderweise ums Thema Haare geht. Und es gibt wirklich super viele coole Artikel über einen Club an Winzern in Franken, die alle Glatzen haben. Die Frage, warum haben die alle Glatzen? Wir haben uns mit Religionen beschäftigt, wir haben uns mit Frauen beschäftigt, die keine Haare haben oder mit welchen, die ganz viele Haare haben. Wir haben uns mit Afrohaaren beschäftigt, was muss man da speziell beachten, wenn man solche hat? Oder aber ja, wirklich andere lustige Texte auch. Wir haben einen Quiz drin, wir haben Fakten drin, wir haben wirklich Interviews auch drin. Schaut euch das an. Schöner Lesestoff über Weihnachten. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, schaut in die Beschreibung und organisiert euch dieses Heft. So, zweiter Orga-Punkt für heute. The Masked Singer ging ja zu Ende. Da werden wir gleich nochmal ein, zwei Worte drüber verlieren. Aber wir haben komischerweise erst nach der vergangenen Folge, als ja Selma zu Gast war, abgemacht, dass wir uns nochmal treffen werden und über The Masked Singer sprechen werden. Denn Masked Singer hat ja eine Weihnachtsshow angekündigt, die am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird. Und weil es ein einmaliges Event ist, werden wir darüber nicht im Podcast sprechen können. Denn die Sängerinnen und Sänger werden alle am selben Abend noch demaskiert. Aber wir wollen trotzdem unser Ratespecial machen, weil es gehört ja irgendwie auch dazu. Und deswegen werden wir das auch machen, live bei Twitter unter den, ja, wie sagt man, Accounts von uns beiden. Also wenn man uns beiden folgt, @Selmuggel oder @DennisDerDödel, dann kann man diesem Gespräch folgen. Und dann kann man live mit uns am zweiten Weihnachtsfeiertag, das wird eine große Familienunterhaltung für Groß und Klein, kann man wirklich bei Twitter dabei sein und uns dabei zuhören, wie wir live raten werden. Wir werden Gäste haben. Nathalie, du kommst auch, habe ich gehört. Schon, oder? Zweiter Weihnachtsfeiertag?
Ja, ganz bestimmt. Wenn ich im Fresskoma liege, komme ich noch vorbei.
Ja, das wird doch geil. Dann holen wir auch noch Anni dazu, dann holen wir Jana noch dazu. Dann haben wir große Fernsehen für alle Watchparty. Live bei Twitter, alle zuhören. Und wir erraten live mit euren Tipps natürlich. Ihr könnt auch Live-Tipps natürlich dann absenden und die werden wir live dann diskutieren. Ab 20 Uhr, habe ich jetzt mal gesagt, bei Twitter werden wir dabei sein und dann den ganzen Abend ja live quatschen bei Twitter. Du bist dabei, Selma ist dabei, ich bin dabei. Perfekt, das wird super, glaube ich. Weihnachten 2.0 eigentlich, am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Eigentlich schon. Ja, eigentlich ist das auch der wahre Grund zu feiern.
Ja, das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten. Dieses ja. Ratespecial am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja. So, Masked Singer, ich habe es gerade schon angesprochen. Du hast das Finale, glaube ich, auch ein bisschen verfolgt, oder? Wenn ich deine Likes bei meinen Tweets richtig gedeutet habe.
Ja, das hat ja mal nichts zu bedeuten. Ich bin ja einfach eine loyale Person, ja, ja, die sich das auch immer alles durchliest, egal ob sie selber mitgeguckt hat oder nicht. Aber ich habe tatsächlich die Demaskierung von Mülli Müller, die habe ich noch gesehen, also den Schluss.
Nicht Mölli Mölling, sondern Mülli Müller. Hast du dir angeguckt? Ja, ja, sehr gut, weil ich finde, das war auch ein toller Moment. Also wenn wir jetzt über Momente, TV-Momente reden, fand ich, dass es am Ende, auch vor allem mit dem Red Special, ich weiß nicht, ob du das auch noch geguckt hast, aber als er dann nochmal quasi alle anderen Masken hinter sich hatte, die demaskierten Masken und Alexander Klavs natürlich unter dem Kostüm rauskam und dann wirklich zu jedem nochmal so hingegangen ist und gesagt hat, ja, ne, was er damit verbindet und wie krass es auch für ihn war, das war, finde ich, schon ein cooler Moment, oder nicht?
Ja, das war echt süß.
Er hat ja sogar zusammen mal gesungen mit Sandy Mölling, was ich nicht wusste, und hat ja sofort gesagt, ne, er hat die immer erkannt, als es die war, weil, aber haben wir ja auch theoretisch, aber ne, er kennt sie ja halt auch in- und auswendig. Also die Raupe, Sandy Mölling wurde letztendlich Zweite, war auch ein stimmiger Auftritt insgesamt und fand ich ja auch für mich völlig überraschend. Also ich kannte Sandy Mölling, aber ich habe jetzt nicht auf dem Kasten gehabt, dass sie so gut singt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, Also mich brauchst du da ja nicht zu fragen. Ich war Sandy Mölling jahrelang.
Stimmt, du hast sie vertreten teilweise.
Ich habe, genau, ich habe jahrelang als Sandy performt. Natürlich wusste ich, dass sie geil singen kann, deswegen wollte ich auch immer Sandy sein von den No Angels.
Wolltest du auch mal in deinem Leben irgendwann mal Christina Stürmer sein?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, aber...
Aber die ist natürlich auch super.
Hat sie auch gut gemacht. Sie war so eine der, ich würde mal sagen, am abwartendsten hat sie reagiert so auf der Bühne. Als sie dann da demaskiert wurde, hat sie erstmal so, okay, ich bin erstmal überfordert, weil sie hat auch gesagt, so alles ist auf einmal so hell und so. Und sie hat sich auch so, ich finde, so indirekt beschwert so ein bisschen. Aber es ist ja auch irgendwo klar, weil ihr Charakter durfte halt nie sprechen auf der Bühne, ne? Weil man hätte sie sofort am österreichischen Dialekt erkannt und das hat sie hoffentlich verstanden. Ah, okay. Aber sie hat sich halt mehrfach so gesagt, so, ja, ich war die stumme Heldin und so und die auch irgendwie nichts machen konnte und so. Ja, aber gut, das ist ja irgendwo klar, dass es nicht geht, dass sie da spricht einfach, sonst würde man sie erkennen. Ja, und der Mops wurde Vierter, Caroline Nimczyk kam hervor, von Glasperlenspiel, wie sofort erwähnt wurde natürlich. Insgesamt, du hast die Staffel jetzt nicht so verfolgt, aber würde ich sagen, eine runde Staffel mit einem wirklich, finde ich, jetzt am Ende krassen Tableau hier. Also, ne, Alexander Klavs, Sandy Mölling, Christina Stürmer, okay, Caroline Nimczyk, aber auch Fußballweltmeister, Andrea Sawatzki und. Also Tagesschausprecher, also kann man sich wieder mal nicht beschweren, finde ich.
Nee, das stimmt.
Sehr gut, dann freuen wir uns auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Dann geht es nämlich schon weiter mit unserer Besprechung des Weihnachtsspecials von The Masked Singer. Wie gesagt, seid live dabei, dann habt ihr bestimmt schöne Weihnachten. Jetzt kommen wir zum anderen Highlight, was dann ja im Januar wartet. Neben The Masked Dancer, was ja auch im Januar kommt, gibt es natürlich auch wieder das jährliche Dschungelcamp. Und das wird ja auch ein krasses Quotenduell, glaube ich, weil Masked Dancer ja dann auch im Januar startet und es dann zumindest an einem Tage der Woche zum Quotenduell Dschungel gegen Masked Dancer kommt. Bin ich mal gespannt drauf. Aber das wird sich natürlich auch ein bisschen nach dem ausrichten, wie denn jetzt der Cast aussieht. Und die Bild-Zeitung hat in dieser Woche über den Cast erstmals spekuliert, nachdem wir ja schon wissen, dass drei Leute teilnehmen, und zwar Harald Glöckler, Philipp Pavlovic und Herr Katzenberger. Also Herr Cordalis, Lukas Cordalis, genau. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber jetzt habe ich kurz den Namen hier nicht mehr am Zettel gehabt. Ja, aber die drei sind ja schon gesetzt quasi. Und dazu hat die Bild jetzt hier noch sieben Namen erstmal serviert. Das würde bedeuten, dass es aktuell 10 sind. Normalerweise sind es ja 12. Also kann immer noch sein, dass da jemand fehlt. Kann auch sein, dass hier jemand falsch ist, weil letztes Jahr hatten wir auch Fehler. Wir hatten auch schon mal Laura Müller ist safe dabei, war dann doch nicht dabei. Ja. Also muss man immer trotzdem noch, obwohl die Namen hier schon mal wieder so spezifisch sind, dass man eigentlich denken muss, okay, das muss eigentlich stimmen. Trotzdem hat man noch ein Restrisiko, würde ich mal sagen, bei diesen Namen jetzt hier. Die erste Kandidatin, die wir hier haben, ganz kurz, du hast die Namen jetzt schon gelesen, ne? Aber
ja, ich habe sie schon gelesen, aber ich habe mir nichts gemerkt.
Ja, das macht nichts. Aber die erste Kandidatin, über die haben wir schon letztes Jahr gesprochen, weil die wurde nämlich auch, ich kann mich noch erinnern, die wurde nämlich auch von der Bild-Zeitung erstmal verkündet. Von daher finde ich aber schon mal jetzt glaubwürdiger, dass man jetzt irgendwie gesagt hat, okay, du warst letztes Jahr nicht, jetzt kommst du dieses Jahr. Und zwar Tina Ruland wird dabei sein, laut Bild-Zeitung. Schauspielerin, bekannt aus, natürlich, du kennst sie von Manta Manta wahrscheinlich,
Nathalie. Ja, oft geguckt als Kind.
Ja, also Tina Ruland sagt mir jetzt auch persönlich gar nichts, ist halt die übliche Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob sie privat irgendwelche Eskapaden hatte oder nicht, aber ne, das ist halt so eine Besetzung.
Ob sie mal nackt war.
Ob sie mal nackt war oder sich dann ausziehen wird, pünktlich zum Dschungelcamp nochmal irgendwie ne, das große MILF-Shooting im Dings, im Playboy. Kann alles passieren. Eine andere Kandidatin dafür ist, glaube ich, die andere Schauspielerin im Cast, und zwar Anushka Renzi.
Naja, ja, die kenne ich auch.
Die kenne ich tatsächlich vom Gesicht her. Ich habe sie gegoogelt und vom
Hat
Gesicht
die nicht
her.
Auch schon mal irgendwo mitgemacht?
Ja, irgendwo, ich weiß auch nicht.
Also bei Promi Shopping Queen auf jeden Fall.
Ja, ja, genau. Ich glaube, da habe ich sie tatsächlich auch mal gesehen. Da sieht man sie häufiger, glaube ich. Aber ja, das ist irgendwo ein Gesicht, was man auf jeden Fall kennt. Und ich habe mir auch mal ihre Homepage angeschaut und bin auf einen Satz gestoßen, den ich sehr schön finde, weil man immer die schreiben ja immer ihre Vita, ne? Also ihr Leben schreiben die auch immer auf. Und natürlich tun sie so, als würde man nicht merken, also sie wollen, dass man nicht merkt, dass sie selber diese Vita schreiben, ne? Aber ich finde, an einem Satz hier hat man es ein bisschen gemerkt, und zwar: häufig wird sie verkannt und auch Menschen in ihrem Arbeitsumfeld sind überrascht, dass sie eine Frau treffen, die sich bei weitem nicht so ernst nimmt, wie ihr nachgesagt wird.
Ja.
Das ist, also, ne, das ist ein sehr objektiver Eindruck, würde ich jetzt mir mal sagen. Das könnte man ohne ihr Wirken natürlich auch so schreiben, aber ja, finde ich einen sehr schönen Satz hier da drin. Ja, ansonsten kann ich auch nicht viel sagen, ehrlich gesagt, über andere.
Übrigens, Tina Ruland, ganz kurz, war tatsächlich Playmate des Monats.
Hast du gerade gegoogelt, oder was?
Ja.
Oder ist dir gerade eingefallen?
Im März 1988.
Ah ja, okay.
Also wirklich Classic.
So ein bisschen so Silvia Leifheit ist ja seit Jahren immer meine Bezugsperson, genau, da in dem Bereich. So, sie kennt keine Sau, aber war mal irgendwo nackt, auf jeden Fall. In irgendwelchen komischen, frauenfeindlichen Filmen auch häufig.
Ja, so Eis am Stiel,
ja, oder genau, was das alles war. Ja, also die beiden sind schon mal dabei, angeblich außerdem dabei einer, der laut Jana, ich glaube Jana hat es letztens gesagt, dass er nirgendwo mal teilnehmen wollte ursprünglich, aber er war jetzt letztens bei Unbreakable dabei, ne, bei dieser neuen super tollen Show bei RTL, über die wir auch hier mal gesprochen haben, die ich mir aber nicht angeschaut habe, weil sie so gut war, dass sie gleich nach einer Folge in die Mediathek, also zu TV Now oder RTL Plus gewechselt ist.
Das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Nee, aber dieser Mann hat, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht, Dancing on Ice gewonnen damals und war auch bei GZSZ dabei, und zwar Erik Stehfest.
Ah ja, stimmt. Der war doch auch bei Let's Dance.
Der war auch bei Let's Dance, genau. Also ich glaube, der macht so alle Sportshows. Ich glaube, der war auch mal Sportler, oder?
Der war auf jeden Fall mal drogenabhängig. Das ist alles, was ich weiß.
Ja, und also wir haben ja auch berichtet, ne, dass bei Unbreakable, dass da ja vor allem Promis gesucht werden mit irgendeiner krassen Vergangenheit. Und einerseits natürlich die Drogensucht, und anscheinend wurde auch seine damalige oder aktuelle Lebensgefährtin vergewaltigt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ja.
Ja, genau. Und da musste er auch gegen diese Dämonen ankämpfen bei Unbreakable, habe ich nur so als Überschrift gesehen bei RTL.de oder so. Ja, Erik Stehfest ist hier auch anscheinend dabei. Weiß nicht, was man von dem erwarten darf. Ist wahrscheinlich so ein Jörn Schlönvogt-Typ, ne? Also relativ sportlich, relativ...
Ja. Ja, ich glaube, der würde auch relativ beliebt bei den Zuschauern sein. Alleine, dass er damals jahrelang bei GZSZ war, das macht auch immer einen guten Stand im Dschungelcamp. Und ansonsten, ich finde ihn jetzt auch nicht irgendwie unsympathisch oder so. Also ich denke, der könnte da relativ
unbeschadet auch
dabei sein. Ja.
Das denke ich auch. Mal sehen, wie es mit der nächsten Kandidatin läuft. Wir haben sie mal gesehen, ich glaube, in der zweiten Staffel von Promi Big Brother.
Bohlen-Ex
Janina Josefian.
Ach ja.
Kannst du dich noch erinnern?
Ja, leider ja. Ja, irgendwie weiß ich nicht, ob da jetzt nochmal irgendwie was Überraschendes von der kommt.
Ja, was heißt überraschend? Also ich glaube halt, die hat mega Bock. So, ich glaube, die wollte da schon ewig rein, hat sie auch mehrfach, glaube ich, in dieser Promi Big Brother Late Night immer mal wieder so fallen lassen, aber...
Ja, aber die war doch damals auch nicht super unterhaltsam, oder?
Also, ja, aber mit Roland Schill damals, wenn du dich noch erinnern kannst, das war ja diese Verbindung irgendwie, das war dann doch recht, ne, hat auf jeden Fall was hergegeben, und sie hat natürlich auch was zu erzählen, und die WDL hat in ihrem Artikel spekuliert, dass diese Besetzung mit Janina Josefian, dass die halt jahrelang nicht möglich war bei RTL, weil ja Dieter Bohlen bei RTL irgendwie dabei war und er da sein Veto eingelegt hätte, wenn sie da irgendwo mal teilnimmt, hat DWDL spekuliert. Und ich finde den Gedanken jetzt nicht so abwegig, dass exakt in dem Jahr, nachdem Bohlen verschwindet, ein Name da mal reingeht, die halt eigentlich da prädestiniert dafür ist. Finde ich schon auffällig, und ja, vielleicht hat sie dann eine Geschichte über Dieter Bohlen nochmal zu erzählen, die sie bestimmt auch schon an anderer Stelle erzählt hat, aber ne, kann sie hier nochmal am Lagerfeuer machen. Janina Josefian finde ich jetzt erstmal auf jeden Fall logischen Namen, oder?
Relativ klassisch.
Relativ klassisch ist mittlerweile auch die Besetzung von Prince Charming-Kandidaten. Und der nächste, der hier teilnimmt, ist einer aus Staffel 1, der schon in der letzten Woche von Fernsehen für alle erwähnt wurde. Und zwar, als er hier beim großen Ninja Warrior Promi-Dings da mitmacht. Und zwar ist er jetzt auch hier dabei, Manuel Flickinger.
Manuel Flickinger, habe ich den schon mal gesehen?
Ja, der hat so schon so ein gewöhnungsbedürftiges, also so ein Gesicht, was man sich einprägt.
Okay. Ja, weiß ich, wie ist der so?
Ich kann es auch nicht einschätzen. Also ich habe die erste Staffel von Prince Charming so ganz oberflächlich nur geschaut.
Mhm.
Ohne Podcast auch noch, unglaublich. Aber da habe ich auch nicht so auf dem Zettel. Also kann cool sein, aber ich weiß nicht. So allein schon, dass er jetzt da an dieser Ninja Warrior Show teilnimmt, finde ich jetzt nicht so vielversprechend, weil das ist ja eher so ein Sportkandidat als jetzt so ein Unruhestifter.
Ja, das könnte langweilig werden.
Aber dafür sind die letzten beiden Kandidatinnen, die hier noch aufgeführt sind, definitiv Unruhestifter und Unruhestifterinnen. Und zwar die erste ist Linda Nobat. Kennt man?
No but.
Oh. Aber nee, ich weiß
jetzt. Ach, vom Bachelor.
Also Linda kennt man natürlich aus der aktuellen Staffel Bachelor. Die war so ein bisschen die Einzige, die also wirklich auf Teufel komm raus versucht hat, da irgendwas zu erzeugen an Konfo.
Ja, aber ich fand die witzig.
Ich fand die auch witzig. Ich fand die auch sympathisch und fand die witzig, schlagfertig. Ja. Aber war da irgendwie so allein auf weiter Flur, ne? Also da hat keiner so wirklich mitgemacht.
Nee.
Und dann kam das so ein bisschen angestrengt drüber, was sie da versucht hat. Aber hier natürlich könnte sie vielleicht eine Gegenspielerin haben mit Janina oder eben mit der nächsten Kandidatin, die wir gleich haben. Aber Linda erstmal finde ich auch cool, dass sie hier mitmacht. Also ich glaube, ich freue mich da drauf. Ich mochte die eigentlich.
Mhm.
Ja, die letzte Kandidatin, die habe ich mir für den Schluss aufgehoben, natürlich, weil wir sie bestens kennen, mittlerweile von zwei Formaten. Einmal von Couple Challenge, zuletzt erst dort im Finale gescheitert, aber natürlich auch von Are You The One. In beiden Formaten hat sie also abgeliefert, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, sich bis aufs Blut oder bis auf die Knochen blamiert, sagt man. Christine. Christine Okpara soll dabei sein.
Ich hoffe, das stimmt nicht, wirklich.
Wirklich? Hast du keinen Bock mehr?
Nee, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich finde das einfach nur noch anstrengend, weil die ja wirklich offensichtlich erstens Probleme hat und zweitens, also ich finde es einfach anstrengend, wenn man irgendwie so abdreht und Leute nur fertig macht, um irgendwas zu machen, um irgendwas Negatives zu machen. Und das ist ja dann irgendwie kein natürlicher Streit, der da entsteht, sondern so ein, okay, ich gucke jetzt, wer hier dabei ist und dann picke ich mir ein oder zwei Leute raus und dann drehe ich da richtig durch und mache die irgendwie fertig und lasse auch niemanden mehr so richtig an mich ran und normal mit mir reden. So. Und das, also ich glaube nicht, dass ich das zwei Wochen lang durchhalten würde.
Doch.
Eine Woche.
Also aus Podcaster-Perspektive musst du durchhalten. Aber als Kandidatin vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren bei einem anderen Format. Aber nein, Christina ist ja für mich exakt dieselbe Situation wie letztes Jahr Christina. Ne? Christina Demetriou hatte ja quasi exakt die gleiche Vergangenheit.
So.
Also sie war bei Temptation
Island
dabei. Ja,
aber die war bei Weitem nicht so schlimm.
Ja, also damals, ich kann mich an unser Gespräch erinnern, da klang es aber schon so, als findest du die richtig schlimm auch.
Ja, bei Ex on the Beach hatte die halt so ein paar Momente, die fragwürdig waren, aber die wurden ja dann auch eher immer durch diesen Ex-Freund da ausgelöst und bei Christine weiß man ja nicht mal, was der Grund ist. Also es gibt ja keinen.
Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt so, weil es ja ihr drittes Format ist, also dass sie erstens vielleicht auch selber jetzt wirklich mal eine andere Seite zeigen will, also wirklich, wirklich.
Glaube ich nicht.
Ja, aber
sie weiß ja, dass sie dafür ja quasi eingekauft wird und das dann auch von ihr erwartet wird.
Ja, aber das hat man letztes Jahr von Christina auch gedacht und dann kam da nicht viel, ehrlicherweise. Also,
ja, aber was sollte man denn auch in dieser Mini-Hütte, was sollte sie denn machen? Mit zwei anderen Personen in diesem Klohaus,
was sollte
sie da? Also.
Aber trotzdem ist es ja was völlig anderes, ein Live-Format zu machen, als ein zusammengeschnittenes Format. Und jetzt ist es ihr erstes Live-Format und es könnte schon sein, dass wir hier auch einfach mal andere Bilder von ihr sehen und dass sie dann auch gleich ganz anders wirkt. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine Überraschung geben wird hier bei Christine, kann mir aber auch vorstellen, dass es exakt in die Richtung geht, die du gerade beschreibst und vor der du Angst hast. Aber selbst dann bin ich jetzt nicht abgeneigt, weil es ja hier ein Cast ist, der eben nicht aus diesen jungen, sag ich mal, Gleichgesinnten besteht, sondern hier wird man hoffentlich auch noch ältere Leute haben. Wir haben ja schon mit Glöckler einen oder wir haben ja schon mit Lukas Cordalis, der auch schon über 50 ist, einen. Also ich meine, das ist so ein bisschen eine andere Konstellation nochmal. Das,
ja,
glaube ich,
stimmt schon.
Würde mir gut gefallen, wenn da ein Harald Glöckler mal auch was gegen Christine hier sagt. Das kann ich mir gut vorstellen eigentlich.
Ja, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin noch so gezeichnet von Couple Challenge, dass ich da noch nicht drüber nachdenken kann, weil irgendwie, ja, es ist wirklich einfach eine fragwürdige Person, die auch ziemlich viel, die macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, wenn man auch manchmal so mitbekommt, was die so auf Instagram erzählt. Also da ist auch ganz schön viel Quatsch dabei, wenn ich das jetzt mal so
simpel ausdrücken kann. Was war denn los? Was war denn los bei Insta?
Ja, dass sie da irgendwie nach Wochen immer noch so auf den Leuten da rumhakt, die irgendwie bei Couple Challenge mitgemacht haben. Und obwohl sie ja ganz eindeutig da als, ja, Verliererin, wenn man das so nennen darf, rausgegangen ist, aber es dann einfach nicht lassen kann, da so auf Leuten rumzuhacken und ja, auch Leute halt wirklich krass zu beleidigen und im Nachhinein zu sagen, huch, nee, also Leute, ich wusste gar nicht, dass dieses Wort eine Beleidigung ist gegen einen homosexuellen Mann. Huch, also ich wusste von gar nichts. Das ist, also weiß ich nicht, die lässt es schon ganz schön drauf ankommen und das finde ich dann irgendwann anstrengend.
Also du hast mir mal was geschickt, als sie nochmal Gina so ausgeteilt hat, ne? Also das ist ja schon, weiß nicht, was sie an der für Narren gefressen hat.
Auch, weiß ich auch nicht, das war auch so dumm, da hat Gina, ihr Handy wurde geklaut von jemandem und sie hat es halt irgendwie dann in ihrer Story da so erzählt und Christine hat dann in ihrer Story auch darüber geredet und meinte, ja, das kommt davon, das ist Karma, alles kommt so, wie es kommen muss. Ich dachte so, hä, die wurde einfach nur bestohlen, was redet die denn von Karma?
Ja, sie hätte so tun müssen, als hätte sie das Handy. Das wäre nochmal teuflischer gewesen. Ja, ja. Aber gut, das ist auf jeden Fall schon mitten quasi im Thema, was wir ganz kurz nochmal anschneiden wollten, und zwar Couple Challenge. Nur nochmal sozusagen der Ausgang des Ganzen, weil wir es ja auch begleitet haben, das Format, und zwar Cedric und Gina haben tatsächlich, also das zweite Format ja schon gewonnen,
ja,
tatsächlich.
Mega, ne? Krass. Mhm.
Was war deine Reaktion dann? Hast du geweint? Hast du gezittert? Wie ging es dir?
Nee, also ja, ich habe mich schon gefreut für die. Jetzt für Cedric ist mir ja egal prinzipiell, aber für Gina fand ich es irgendwie geil, weil das dann schon so ein bisschen so ein filmreifer Moment war, dass sie dann am Ende auch noch gewonnen hat, obwohl sie ja wirklich fast die gesamte Staffel über so ein Punching Bag war für Christine vor allem. Dass die beiden Frauen dann tatsächlich in diesem Halbfinalspiel so kolossal abgekackt haben, fand ich halt so witzig, weil die Aufgabe, es war ja wirklich das Leichteste vom Leichtesten, was die da hätten machen müssen.
Wie beurteilst du insgesamt die Staffel Couple Challenge jetzt im Vergleich zur ersten, die ja auch im vergangenen Jahr, also die eigentlich ja so über den Jahreswechsel ging, deswegen hatten wir ja fast zwei Staffeln jetzt in einem Jahr. Was sagst du?
Ja, ich fand die erste ein bisschen witziger, so, wenn ich mich richtig erinnere, weil da war ja auch Daniele Negroni und der ist dann ausgerastet und seine Freundin hat nie gesprochen. Das war halt irgendwie ganz, das war noch so ein bisschen so, ja, also gab es auch Momente, die fast, ja, unter der Gürtellinie waren, aber es war noch so ein bisschen lustiger und man konnte das alles nicht so ernst nehmen. Und jetzt die zweite Staffel, also ich habe es mir bis zum Schluss angeguckt, aber ich habe mich jetzt nicht mehr so sonderlich drauf gefreut, auf die Folgen.
Nee, ich muss auch sagen, also bei mir ist es ähnlich. Die erste Staffel ist für mich schon recht klar über der zweiten, weil halt so jeder Konflikt halt wirklich mit Valentina und Christina einfach zu tun hatte.
Ja, zu viel.
Und in der ersten Staffel hatte man ja wirklich auch noch eben auch Christina, ne, mit Alex. Dann hatte man Daniele Negroni, da hatte man die beiden Temptation Island Typen da, das Temptation Island Paar. Und in dieser Staffel haben auch für mich vor allem Malisa und Fabio nicht so ganz das gehalten, was ich mir vor denen versprochen hatte. Und na, dann, wie gesagt, kam es für mich zu sehr oder lag für mich die Last der Unterhaltung zu sehr auf den Schultern von Christine und Valentina. Und das tat der Staffel nicht gut. So. Dann gehen wir zu einem weiteren RTL Plus Format und zwar zu dem neu gestarteten Temptation Island VIP. Da ging die Staffel jetzt vor ein, zwei Wochen los und wir haben bisher zwei Folgen gesehen und werden uns jetzt ein bisschen über diesen Start austauschen, beziehungsweise auch natürlich unsere Einschätzung geben, welche der Paare jetzt am ehesten irgendwie in Versuchung gerät, da was anzustellen und welche vielleicht am ehesten zusammenbleiben. Ja, wir haben folgende Paare: Emmy Russ und Udo Bönstrup, Sandra Janina und Juliano Fernandes, Hendrik Stoltenberg und Paulina Jubas und Kate Melan und Jakub Jarecki. So, was fällt dir ein, wenn du über diese ersten paar Stunden nachdenkst?
Ja, die erste Folge ist ja immer so ein bisschen unspektakulär. Da werden ja dann immer eher nur so die Paare vorgestellt. Das finde ich auch irgendwie witzig, dass sie das da mittlerweile immer so ein bisschen so Fourth Wall Breaking machen. Wenn die da in diese Wohnung kommen und man da immer die, wie nennt man das? Die Interviewerin hört.
Ja, ja. Ja.
Ne? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, das soll besonders real dann immer wirken. Aber irgendwie.
So eine Home Story, ne?
Ja, das ist, trotzdem wirkt es halt total so steif und so. Also, ich verstehe irgendwie den Sinn nicht so richtig davon, warum die das so machen, aber okay.
Mein Highlight in diesen ersten Vorstellungsfilmen war auf jeden Fall bei Sandra und Juliano, als die beiden vom Kamerateam ja eigentlich überrascht wurden, ne? Denn die beiden wollten ja gerade zum Sport gehen. Also
ja, ja, genau. Ja, wir wollten jetzt zum Sport ein bisschen Sport machen.
Ja. Okay. Und wurden da wirklich, also unglaublich, da muss sich ja was irgendwie da verdreht haben im Terminkalender vom RTL-Team, dass die da anscheinend zu spät oder zu früh kamen. Aber es ist ja unerhört, dass sie die da beim Weg zum Sport irgendwie unterbrochen haben. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und auch gut gefallen hat mir, weil man gleich einschätzen kann, was Udo für ein Typ ist oder was für was für eine Comedy er steht.
Ah.
Als er gesagt hat, herzlich willkommen in der Bude, jetzt habe ich es verkackt. Oh Mann, herzlich willkommen in der Bude Bönstrup, hat er gesagt.
Ich verstehe den überhaupt nicht. Allgemein kann ich den ja nicht leiden, so Punkt. Das ist einfach ein unangenehmer Typ, der irgendwie, ja, auch ein bisschen frauenfeindlich ist und das irgendwie witzig findet und dann aber mit einer Emmy zusammen ist, die halt super gerne sich irgendwie freizügig präsentiert und weiß ich nicht, das passt irgendwie alles nicht zusammen für mich. Und auch, wie die dann da in diese Wohnung kam und weiß ich nicht, der ist so, ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass der überhaupt Bock hat, im Fernsehen stattzufinden,
ja.
Oder?
Er hat auch,
der
doch,
ist auch
also
so,
er hat auf nichts
so closed,
Bock. Der hat ja auch
Promi genau.
Big Brother keinen Bock, der hat doch auf Emmy auch keinen Bock. Also irgendwie verstehe ich diese ganze Persona nicht so gut.
Nee, ich auch nicht. Und auch wie der da so gesprochen hat, dann so, ja und, wohnt ihr denn zusammen? Nee, wir haben eine Fernbeziehung, weil Emmy wohnt ja in Madrid. Und ist das dann gut für die Beziehung? Nee, jetzt überhaupt nicht gut, weil ja wir sehen uns ja nicht so oft. Ja, okay, also weiß ich nicht, das ist irgendwie alles so, als hätte sie irgendwie gesagt, ja komm, wir machen da jetzt mit, da gibt's gut Kohle und wir können uns zusammen präsentieren und er ist da, ja, weiß ich nicht, auch wie er dann so zwischendurch über sich selbst so gesprochen hat, weil er ja jetzt auch nicht der größte, breiteste Typ ist, im Gegensatz zu den ganzen Männern, die da dann teilnehmen. Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob der doch irgendwie innerlich so eine ziemlich kleine Wurst ist und das halt mit seinem Humor so ein bisschen, ja, kompensieren will.
Ich frage mich halt auch, wie ernst eine Beziehung sein kann, wenn deine Freundin ständig dich bei deinem falschen Namen nennen muss im Fernsehen. Also
ja.
Emmy hat dann einmal gesagt, also ich liebe Udo schon sehr. Und so, der heißt Henrik oder so, ne? Das haben wir ja damals bei Poppy Pooper da erfahren.
Die sagt das immer, ne?
Die sagt immer Udo. Und das ist doch völlig affig, wenn du das zu deinem eigenen Freund sagen musst. Also klar, ist es wahrscheinlich irgendwie seine Bedingung, dass er da teilnimmt, dass sein Name halt auch bekannt wird, aber das ist doch schon mal so ein Ding, was ich, also ganz ehrlich, dann mache ich doch eine Ausnahme für meine Freundin, die kann mich doch dann Henrik nennen oder so. Ich liebe Udo schon sehr. Ich habe mir das gleich aufgeschrieben, weil ich dachte, oh Gott, ey. Also wenn ich das schon machen müsste, wenn ich auch hier bei Maritta und Almklausi, wenn ich ständig Almklausi sage, müsste, würde ich auch durchdrehen. Also das ist auch irre.
Ich liebe Almklausi schon sehr. Same.
Ja, wir haben jetzt noch gar nicht über Hendrik gesprochen, was überraschend ist, denn natürlich.
Den kenne ich nicht. Wer ist Hendrik?
Weiß ich auch nicht.
Du meinst von Schlonsrud.
Ja, also Hendrik gibt es ja, das ist Udo, und wir haben noch Hendrik.
Hendrik.
Den kennen wir natürlich bestens, und Paulina kenne ich jetzt persönlich nicht, aber sie macht anscheinend bei Köln 50667 mit, Köln 0815, wie Melanie Müller sagen würde. Aber da war es eigentlich, finde ich, recht überraschend, wie das präsentiert wurde. Also die haben sich ja schon als quasi künftiges Hochzeitspärchen da inszeniert.
Ja, und sie haben einen Welpen, hallo?
Ja, das ist quasi schon wie ein Ehering eigentlich fast schon. Ne? Also
eigentlich schon, ja.
Hund ist schon
da
ernst.
Da bindet man sich schon.
Ist ernst, ja.
Bei denen fand ich mega witzig, wie Paulina davon erzählt hat, dass ihre Mutter damals die Love Island Staffel geguckt hat.
Ja, ey.
Und dann zu ihr gesagt hat, du musst dir das mal angucken, der eine, das ist doch voll dein Typ. Also entweder die Mutter hat Hendrik mit jemandem verwechselt, der auch in der Staffel war, oder sie hasst ihre Tochter.
Ja, also schau mal, hier, Paulina, ich habe da jemanden für dich, der hat wirklich, also 3 Wochen lang eine Person komplett verarscht.
Ja.
Aber den kann ich mir mega gut als meinen Schwiegersohn vorstellen. Also magst du den nicht vielleicht
What
mal anrufen?
What the fuck?
Hä?
Also, das ist doch, was ist denn das? Oder die haben keine gute Beziehung miteinander? Ich weiß nicht, aber das ist doch fürchterlich.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr komisch, diese Entstehungsgeschichte. Aber gut, sie kommen anscheinend gut miteinander aus. Und Hendrik gibt sich ja eigentlich schon seit einiger Zeit so. Also eigentlich fast seit Promis unter Palmen so, dass er sich halt krass gewandelt hat. Ne? Also dass er jetzt quasi der erwachsene Hendrik ist. Und irgendwie Bon Schlonzo war früher mal, obwohl er es immer noch so oft genug sagt, aber ne, man kennt mich hauptsächlich für meine Wortneuschöpfung, die ich bei Love Island kreiert habe. Und lauter solche Sätze.
Das fand ich so witzig. Ich fand es auch geil, dass einfach alle gesagt haben, ja, man kennt mich aus der und der Sendung und man kennt mich von Instagram.
Ja, ja. Man hat aber auch immer jetzt das mittlerweile so schon dumm. So ein Handy eingeblendet, ne, wo man dann sofort die Instagram-Follower auch sieht. Ja, ja. Paulina hat auch schon ja fast konsterniert gesagt, dass sie eigentlich erwartet, dass er irgendwann mal verschnitzeln wird, weil er anscheinend wirklich ein Problem mit Alkohol hat. Ne, also das ist wirklich bei den beiden anscheinend auch so vorher kommuniziert worden, dass er den Alkohol irgendwie beiseite stellen soll. Das war dann auch gleich in der ersten Folge ein Thema, als Juliano da Party machen wollte. Und Hendrik hat sich dann noch erstmal zurückgehalten, aber dann auch sofort irgendwie mitgemacht. So, es war irgendwie gar nicht schwer, ihn da zu überzeugen. So.
Und, und dann ist er wieder richtig durchgedreht da in dieser, was weiß ich, in diesem Zimmer, in dem die dann saßen.
Ey, das ist auch,
jetzt geht's richtig los!
Das ist auch das hässlichste Sprechzimmer, finde ich, in ganz Deutschland.
Ja, was das ist denn
so
das?
Das sieht so scheiße aus.
Das sieht aus wie so ein Dekoraum bei Poco Domäne.
Ja, das ist echt ganz schlimm. Also teilweise auch die Schärfe kommt mir teilweise von der Kamera nicht so wirklich immer gut eingestellt vor.
Ja.
Das ist irgendwie ganz komisch, so ganz amateurhaft. Sieht es aber schon immer aus, ne? Das ist irgendwie komisch. Ja, das ist erstmal so der Auftakt gewesen. Die ziehen also alle ein und dann ging es natürlich darum, sich eine Verführerin beziehungsweise einen Verführer auszuziehen. Und ich würde mal sagen, den größten Aufreger gab es bei Kate und Jakob. Ne? Also als Kate da schon wirklich Schüttelfrost bekam, als da die Leute reinkamen und sie eigentlich von Anfang an gesagt hat, oh, bitte nicht die im goldenen Kleid, bitte nicht die im goldenen Kleid. Und Jakob durfte aussuchen und nimmt natürlich die im goldenen Kleid. Und ich weiß nicht, wie du die findest, die Frau, die er da ausgewählt hat, aber ich habe mir von Anfang an gesagt, also ne, kein hier Dings-Shaming, aber so, also was ist das denn? Für, also die Zähne, was ist damit passiert? Sieht aus wie so eine Tic-Tac-Dose.
Ja, das ist halt alles so ein bisschen Nadja Abdel-Farag-mäßig, was da passiert ist.
Ja, aber die Zähne, das sieht ja nicht mal immer nach Zähnen aus, ne? Das ist ja einfach ein weißer Streifen nur noch. Und also alles, ne, Laila heißt sie, aber gut, das ist also fast so Sabrina-Style von Are You The One, aber das war ja noch eine Stufe drunter auf jeden Fall.
Stimmt,
also das
stimmt.
Ist ja nochmal hier eine Steigerung, ey.
Sabrina nach ihren OPs.
Ja, stimmt, so genau, die sah ja nochmal anders aus, ja. Mhm. Ja, aber Sabrina ist eine gute Überleitung, denn ein anderer alter Bekannter nimmt hier teil an diesem Format, und zwar bei den männlichen Verführern ist nämlich dabei, wie heißt er, Dominik. Genau, ja, Dominik, unser alter Bekannter, der mit welchem Satz uns in Erinnerung geblieben ist, Nathalie?
Du bist da wie ein Fotzen.
Ja. Ja. Ich habe Nathalie geschrieben, oh, ich will nicht, dass Dominik dabei ist. Und dann kam auf einmal die Nachricht, so auch ein paar Stunden später. Und dann kam genau diese Nachricht mit diesem Inhalt. Und ich dachte mir, hä, wer ist denn das jetzt hier? Aber nee, das war Nathalie, die diese Nachricht nochmal schön zitiert hat. Ich musste sehr lachen, mitten im Seminar. Aber ja, das hat mir auch gut gefallen, beziehungsweise nicht gut gefallen, dass er hier teilnimmt. Aber ne, den kennen wir halt schon. Also wir haben noch einen gewissen Bezugspunkt mit ihm.
Ja, vor allem, das war auch wieder so klar, dass erstens da irgendwie mit der Unsympathischste aus diesem Cast nochmal irgendwo auftaucht und dann ist der in den zweiten Folgen ja auch relativ präsent, ne? Ja. Also der bekommt dann tatsächlich auch noch diese ganze Aufmerksamkeit, die er anscheinend wollte.
Naja, weil sich auch Emmy ihn ausgesucht hat, ne, als Verführer, also muss man ja auch sagen.
Ja, weil er Polizist ist.
Ja, weil er Polizist, genau, also, aber das ist ja das nächste Thema. Wenn du bekannt bist durch diesen Satz, ne, also wie um alles in der Welt kannst du da Polizist sein? Also das verstehe ich auch nicht so wirklich. Ja, das ist
fragwürdig, sehr fragwürdig.
Ich will nicht, dass diese Menschen Polizisten sind.
Auf gar keinen Fall. Oh. Wie sie dann auch so gefragt hat, kannst du auch diese ganzen Griffe? Ich dachte mir so, muss man da nicht lernen.
Oh. Also er hat ja auch gesagt, in der Ausbildung, ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, ja, ich habe mich da mal informiert. Ich war mal bei so einem Infoabend.
Der hat diesen Sporttest gemacht.
Ja, also ich bin jetzt nicht direkt bei der Polizei, aber ich habe mich da mal informiert, wie das denn, also ob das theoretisch.
Mein Fahrrad wurde mal geklaut.
Genau, ich habe schon mal eine Anzeige aufgegeben. Also, ja, aber ich bin bei der Polizei. Und in Folge 2, ja, gibt es dann die ersten Dates, die sind ja auch immer super egal eigentlich. Jakob hat eigentlich gleich mal losgelegt am ersten Abend, hat gesagt, er würde gerne Flaschendrehen spielen mit bisschen Lecky Lecky am Hals. Und da wollten dann nicht sofort alle mitmachen, aber ein bisschen Lecky Lecky gab es auch schon am Hals tatsächlich. Und bei Jakob, ich weiß nicht, wie kommt er für dich rüber? Weil das ist ja so völlig unbekannter, aber ich habe das Gefühl, das könnte ganz, ganz gut werden. So, das ist eine angenehme Person nicht, aber es ist ein guter Kandidat hier für dieses Format.
Ja, also der wirkt für mich, ohne jetzt beleidigend zu sein, ein bisschen dummi.
Was?
Ein ganz kleines bisschen. Aber ich finde, der hat ja jetzt nicht wirklich was falsch gemacht. Er hat ja dann sogar auch auf dem Boden geschlafen, weil er das ja mit Kate so abgesprochen hat. Hat sich da diese super dünnen Aufleger von den Sonnenliegen genommen und da drauf gepennt. Und ich glaube aber, dass der so ein bisschen wie Ludwig von Julia Siegel, dass der auch so sich noch so entwickeln könnte, weißt du? Weil er hat ja schon irgendwie Bock, da so zu feiern und so, das hat man ja schon gesehen.
Ja, Ludwig war ja da wie quasi losgelöst von seinem tristen Alltag, hat man das Gefühl gehabt, ne? der die Zeit seines Lebens irgendwie da drin hatte. Ja. Aber natürlich alles ohne Anfassen, ne? Und dann hat auch Julia teilweise nur die Krise gekriegt, aber dann am Ende wieder gesagt, ja, eigentlich hat er sich ja alles gehalten, weil er hat immer die Hände weggelassen, aber so, ne, an Twerking-Action und so ging da ja auch einiges. Und auch hier ging ja schon einiges in der ersten Folge. Aber ja, das ist Jakob. Ich glaube, das wird noch ganz, ganz gut mit ihm. Wirkt wie ein Typ, der hier gut reinpasst, auf jeden Fall. Henrik, hast du schon angesprochen, hat auf dem Boden geschlafen auch, weil er dann auch immer noch festhält an dieser Beziehung und da auch relativ erstmal ernsthaft wirkt. Und er hat auch gesagt, der frühere Schlonzo hätte mit ihr in einem Bett geschlafen, aber ich habe mich weiterentwickelt. Also ne, da sieht man schon ganz, ganz klar, hier ist was passiert in der Birne bei ihm anscheinend. Aber mal schauen, wie lange
in der verschlopprigen Birne.
In der schloppigen Loppesbirne wurde da auf jeden Fall nachgedacht, was da vielleicht passiert sein könnte in der Vergangenheit, also was da schiefgelaufen ist. Ja, die ganzen Dates wurden mit einem Temptation eingeleitet, aber das können wir eigentlich alles überspringen. Also so wirklich viel ist hier wirklich nicht passiert, außer dass Emmy ja so ein bisschen neidisch oder eifersüchtig war, weil Dominik, also unser Fotzen Dominik, sofort wieder, dass er sofort wieder sich umorientiert hat und zwar zu Paulina, ne? Das war jetzt eigentlich schon so fest, dass die beiden irgendwie zusammengehören.
Ja, das fand ich auch wieder so witzig, wie sie da auf diesem Schiff waren oder was es war, auf diesem Partyboot und Emmy dann so gesagt hat, ja, jetzt reden die ständig miteinander, das gefällt mir gar nicht. Und an Paulinas Stelle hätte ich das auch nie gemacht, einfach jemand anderen, den Mann dann so wegzunehmen. Ich finde, es gehört sich überhaupt nicht. Ich dachte so, Emmy, du bist doch mit Udo zusammen. Was ist das jetzt?
Ja, ich weiß auch nicht, wie sie das immer meint. Auf jeden Fall finde ich immer die Bilder sehr schön, die sie liefert, weil sie sitzt dann ja immer so wirklich am Beckenrand und mit so wirklich richtigem Schmollgesicht. Ne? Also sie macht es auch mal perfekt für die Kamera, so wie so ein bockiges Kind am Beckenrand und liefert dann die perfekten Bilder dafür. Gefällt mir sehr gut. Außerdem gab es, also vielleicht einen sollte man noch erwähnen, weil er schon hier relativ präsent auch vom Format in den Mittelpunkt gestellt wird, und zwar Miguel. Ne? Miguel ist dieser Typ,
der Große.
Der Große, finde ich, bei dem finde ich am ungewöhnlichsten den Haaransatz. Hast du das? Also der Haaransatz, der beginnt ja fast über der Nase. Ne? Das ist ja unglaublich, wie tief dieser Haaransatz ist.
Da ist nicht viel Stirn. Also
nee, da ist wirklich nicht viel Stirn.
Das ist echt krass.
Ja, hat gleich mal Barkeeper sein dürfen und seinen haarigen Arsch in die Kamera. Also der wurde enthaart. Ne? Das war der nächste Tagesordnungspunkt dann, als Emmy ihre Wachsstreifen ausgepackt hat und Miguel einmal enthaart hat. Ja, ansonsten habe ich mir nur noch aufgeschrieben, dass es eine Männerparty gab, wo dann schlauerweise gleich mal Promi Big Brother so ein bisschen in Erinnerung gerufen wurde, denn man hat sowohl Mama Lauda als auch Dicke Titten Kartoffelsalat gespielt. Und das war also schon so ein kleiner Easter Egg, finde ich, an die ganzen Promi-BB-Schauer. Weil das sollte natürlich wahrscheinlich so ein bisschen dafür sorgen, dass sowohl Emmy als auch Udo da so ein bisschen in Stimmung kommen, habe ich das Gefühl.
Ja, vor allem Udo.
Vor allem Udo, ja.
Ey, ohne Witz, in der zweiten Folge hat man den doch nur einmal gesehen, oder? Auf diesem Quad oder was es war, wo die da dieses Date hatten.
Der macht halt schon wieder gar nichts, ey.
Nee, der spricht auch überhaupt nicht mit dieser Auserwählten. Also die sagt dann manchmal so, ja, ich glaube, der Udo, der findet mich schon ganz gut. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich denke mir so, da geht nichts weiter. Der spricht doch überhaupt nicht mit dir. Der weiß, glaube ich, nicht mal, wie die heißt.
Wir haben ja schon auch von Emmy so Bilder in der Vorschau gesehen, ne? Wie sie so auch reagiert und so sagt, oh mein Gott. Aber ich glaube, dass es halt auch wirklich so geschnitten sein könnte, dass sie auf einen anderen Monitor schaut. Ne? Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es so ein bisschen gefaked ist, aber also bei Emmy wird auf jeden Fall was passieren.
Denke ich auch. Da gibt es ja auch diese Vorschau, ne, wo sie sagt, das, was ich getan habe, das ist nicht zu verzeihen und ich hoffe, dem wird das nicht gezeigt.
Ja, und wir haben auch schon diverse Twerk-Bilder und so und Strip-Bilder und Stangentanz-Bilder von ihr gesehen. Also da wird auf jeden Fall was abgehen. Und das finde ich ja sehr gut an dieser Staffel, dass wir auch mal in der Frauenvilla Action bekommen. So, das ist ja schon sehr
aber
gut.
Aber meinst du, wird noch jemanden geben, der irgendwie irgendwas macht?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass bei Juliano und Dings hier Sandra, dass es nicht gut zu Ende geht, ehrlich gesagt. Also die Beziehung ist ja schon von vornherein so kaputt. Also ich meine, das ist ja schon nach Folge 2 offensichtlich, dass die beiden eine Beziehung führen, die keine Zukunft hat und dass er auch gar keinen Bock hat so. Und dass es einfach so eine reine Instagram-Sache ist, also für ihn auf jeden Fall. Also das merkt man doch total.
Ja, so richtig Bock hat er nicht. Die tut mir auch immer so ein bisschen leid, ne, weil die wird ja dann noch ständig so gefragt, ja, seit wann seid ihr denn zusammen? Ja, irgendwie 8 Monate. Und wollt ihr nicht zusammenziehen? Nee, der will das nicht so richtig. Naja, dann warten wir halt noch. Und
ja, aber sie scheint doch völlig klar. Also sie ist ja völlig klar über die Situation, oder nicht? Also sie sagt es auch mal richtig, ne? Also sie ist ja noch nicht mal so verblendet, finde ich.
Nee.
Man fragt sich halt, warum sie sich das antut so. Die ist ja wirklich auch sympathisch, aber...
Ja, wahrscheinlich denkt sie, dass er halt irgendwie noch mehr Zeit braucht und dann ziehen sie auch irgendwann zusammen.
Mal gucken, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und werden, ich denke mal, spätestens in der Silvesterfolge oder so wieder mal hier drauf eingehen, weil es wird ja dann noch einige Zeit laufen und ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Bock auf die Staffel.
Also ja, ich auch.
Ich finde, das könnte ganz gut werden. Es wird auch bald eine neue Dating-Show in Sat.1 geben und zwar hat die für mich jetzt schon auch einen der besten Titel des Jahres nochmal auf die Schlussmeter hier bekommen. Und zwar heißt diese neue Dating-Show in Sat.1. Und das ist ein voller Titel. Ne? Also hier kein von mir hinzugedichtetes Extra, sondern hier voller Titel. Liebe auf den ersten Klick, / die LaVou und Jochen Schweizer Extrem-Dating-Show. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, wie viel man hier in den Titel packt. Aber irgendwo auch irgendwie schlau, weil ne, du weißt eigentlich ziemlich genau, was du bekommst. Ne? Also es wird hier Dates geben, die natürlich in einem extremen Setting stattfinden werden. Und davor wird geswiped werden bei LaVou. Und das ist deswegen irgendwie schlau von Sat.1, weil ProSiebenSat.1 ja zwei Tochterunternehmen hat, und zwar LaVou und Jochen Schweizer. Beide gehören zur ProSiebenSat.1 Group und deswegen irgendwo auch klar, dass sie so eingegliedert werden hier. Aber die Show für sich finde ich jetzt relativ langweilig. Ehemalige KandidatInnen von Hochzeit auf den ersten Blick, die damals nicht die große Liebe gefunden haben, müssen sich hier
also
über die,
alle
genau, müssen sich hier über die LaVou-App matchen.
Alle Geschiedenen.
Und dann lernen sie bei einem Date ja ihren Partner, Partnerin kennen. Und diese extremen Dates sollen eben so Sachen sein wie Bungee-Jumping oder House-Running.
Aber es ist doch, das will doch niemand sehen.
Ja, Jochen Schweizer oder? Schon, aber.
Also das sind doch zwei, da sind doch zwei Dinge verbunden, die schon der absolute Albtraum sind. Erstens irgendwelche Dating-Apps. Ciao einfach. Und dann musst du mit demjenigen auch noch irgendwie von irgendeiner Brücke springen oder was?
Bist du nicht bei Bumble auch?
Nee. Wie, warum denkst du, ich bin bei Bumble?
Warum nicht?
Vor allem.
Ist doch die Frauen-App, wo man die Macht hat.
Ja, na, gerade deswegen bin ich da nicht. Ich schreibe doch niemanden zuerst an.
Oh, du bist so precious oder was?
Nee, ich schreibe gar keinen an.
Oh, okay, verstehe. Ja. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Aber ne, hier wird auf jeden Fall nur LaVou zum Einsatz kommen. Und ich finde ja, das ist ja der Grund, warum wir immer bei Bachelor und so drüber lachen, über diese Extrem-Dates, weil eigentlich sind es ja keine Dates. Du hast ja null Körpernähe. Nee. Wenn du Bungee-Jumping machst, hast du doch überhaupt gar keine Nähe. Ja. So. Das nee. Einzige, was halt so ist, ist, ja, man hat so das gleiche Erlebnis zusammen gemacht, aber
ja, wow.
Bla bla bla, ne? Das ist halt auch egal im Endeffekt.
Na toll, da ist dann noch jemand dabei, wenn ich da irgendwie gleich von irgendwo runterspringe und eine Panikattacke habe, ist ja noch besser.
Ja, es wird außerdem eine neue RTL-Quizshow geben. Sie heißt Gipfel der Quiz-Giganten. Ab Januar wird sie laufen und es wird ja eigentlich recht gewöhnlich zugehen, mit der Ausnahme halt, dass man hier diese Quiz-Giganten hat. Die sind Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Guido Kanz. Warum auch immer Guido Kanz ein Quiz-Gigant ist. Aber der macht
ja,
wahrscheinlich.
Guido Kanz, ich glaube, der hat nichts mehr zu tun. Der hört doch auf mit Dings.
Mit Verstehen Sie Spaß, genau. Ja, ja. Hört auf, hat aktuell auch Corona, hat auch einiges zu tun gerade, aber macht jetzt hier auch bei den Quiz-Giganten mit. Und ich kann es mir nur so erklären, dass er im SWR so furchtbar viele Quiz-Shows macht. Aber ansonsten ist er doch nicht hier der Quiz-Guido.
Nein. Der Quiz-Guido.
Guido. nein, aber ist er doch wirklich nicht. Aber hier macht er tatsächlich als einer von den drei Quiz-Giganten mit. Und diese Quiz-Giganten müssen dann in drei Runden gegen tatsächliche Quiz-KandidatInnen antreten in Wissensfragen, aber es geht dazu auch um Ausdauer und Geschicklichkeit. Und wenn die KandidatInnen gewinnen, dann nehmen sie die erspielte Summe mit nach Hause. Und wenn sie verlieren, also wenn die Quizmaster gewinnen, dann wandert das Geld in den Jackpot. Und wer wird dieses Format jetzt moderieren? Wer glaubst du? Du wirst nicht draufkommen, aber ich frage dich trotzdem.
Ich werde nicht draufkommen.
Nee, definitiv nicht.
Oh.
Keine RTL-Person. Also sie hat einmal eine RTL-Show gemacht, aber die war super unerfolgreich und man hat sie auch schon vergessen.
Natascha Ochsenknecht.
Das wäre auch schön. Die habe ich zuletzt bei Mom gesehen, also da hat sie auch schön moderiert.
Ja.
Aber nee, tatsächlich nicht. Es ist Paulina Roginski.
Hä, wann war die denn mal bei RTL?
Die hatte diese Show mit Jan Köppen, Jan Böhmermann und mit wem noch? Janine Michaelsen oder so? Nee. Mit irgendeiner vierten Person noch. Hatten sie doch diese Prank-Show bei RTL mal so ein paar Wochen lang. Und dann haben alle gemerkt, okay, das passt überhaupt nicht dazu. Also Jan Böhmermann bei RTL irgendwie, wie er mit so einem Mini-Bikini da durch Köln laufen muss, das ist irgendwie richtig scheiße.
Okay, das ist aber schon lange her, oder?
Das ist schon bestimmt, das war so 2014 oder so bestimmt, oder so.
Okay.
Kann ich mir vorstellen. 14, 15 vielleicht, weiß ich auch nicht. Irgendwie so um den Dreh bestimmt.
Mhm.
Ist, finde ich, sehr ungewöhnlich hier, dass Paulina diese Show moderiert wird, aber ist vielleicht auch deswegen genauso der Faktor, der viele reinziehen wird, diese ungewöhnliche Kombination hier. Ne, hätte man ja auch irgendwie Sonja Zietlow machen können, dann wäre es auch noch egaler gewesen, als es ohnehin schon ist. Im kommenden Jahr wird es natürlich auch wieder mehrere Staffeln von LOL geben. Das ist schon bekannt. Also die dritte ist schon abgedreht tatsächlich und eine vierte ist auch schon quasi angekündigt. Das fünfte wird es dann bestimmt auch noch geben, weil ist ja sehr, sehr erfolgreich, wirklich unfassbar erfolgreich bei Amazon, sagen sie an jeder Gelegenheit. Und natürlich auch super einfach zu produzieren. Also du brauchst einen Tag, ein paar Promis, die hier nicht lachen dürfen und dann hast du eine Staffel von LOL. Und hier hat man wieder einen Cast versammelt, der auf jeden Fall prominent ist. Aber ich würde mal die Frage stellen, ob der so lustig ist, gleich an dich. Hast du den schon mitbekommen, den Cast?
Ja, also ich habe mir vorhin den Post von Hazelbrook angeguckt.
Wow, ich habe dich vor der Sendung noch gefragt, ob du die schon angeschaut hast. Und da hast du gesagt, nein, dann ist das okay. Aber ja, dann haben wir den Überraschungseffekt halt nicht. nein, wir haben hier dabei. Also Anke Engelke ist die einzige Person, die in allen drei Staffeln von LOL dabei war.
Ja.
Ja, dann haben wir dabei Michelle Hunziker.
Das verstehe ich nicht. Das ist schon die erste Sache. Why?
Ich verstehe es. Schau dir mal ihre Followerzahl bei Instagram an. Dann verstehe ich es.
Oh, Moment.
Ja, also die hat sehr, sehr
viele. 5 Millionen? Was?
Ja, weil die halt in drei Ländern halt erfolgreich ist.
Ja, gut, aber okay.
Dann haben wir dabei Paulina Roginski. Hier haben wir sie wieder.
Mhm.
Irgendwie passend natürlich. Kann hier durchaus mal mitmachen. Caroline Kebekus kehrt zurück nach Staffel 1.
Ja.
Ja, Hazel Brugger ist dabei.
Auch cool.
Christoph Maria Herbst ist am Start.
Ja, ich finde, der passt da auch gut rein.
Danke für die fachkundigen Einschätzungen. Außerdem dabei auch ein Rückkehrer, Mirko Nonchev.
Mhm.
Ist es dein Humor, Mirko Nonchev?
Also vor der ersten Staffel dachte ich so, okay, Mirko Nonchev, den habe ich irgendwie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Aber in der Sendung, finde ich, kann er, dadurch, dass er halt irgendwie so vieles so machen kann, irgendwie geräuschemäßig oder irgendwelche verrückten Personen darstellen, passt er schon ganz gut. Also ich finde nicht immer alles ganz witzig, aber also in die Sendung passt er ganz gut.
Ja, ich finde auch, also so eine eigene Humorfarbe bringt er da ja rein, die es jetzt hier so im Cast auch nicht gibt. Also ich mag den jetzt auch, ist jetzt auch nicht so mein Humor, den ich mir jetzt einen Abend lang anschauen würde. Also ich würde mir jetzt keine Mikronaschef-Karten holen, aber hier im Zusammenspiel mit den anderen finde ich es auch ganz passend, dass er dabei ist. Ansonsten dabei Abdel Karim.
Ja, ich glaube, der wird so ein bisschen der Thorsten Sträter der Gruppe.
Glaubst du? Also dass er hier der stoische Typ ist, dem alles egal ist oder dem sozusagen kein Lachen.
Weiß ich nicht, irgendwie das ist irgendwie so das, was ich mit dem verbinde. Ich weiß nicht, warum.
Aber was hast du mit Tommy Schmidt verbunden? Das Gleiche oder dachtest du, dass der so früh ausscheidet?
Mit Tommy Schmidt habe ich gar nichts verbunden, um ehrlich zu sein.
Oh.
Also ich habe mich mit... War da, klang das gemein?
Nee.
Also, nee, na, ich dachte bei dem ehrlich gesagt auch nicht, dass der da lange bleibt. Aber ich dachte halt auch so, das ist ja jetzt auch nicht jemand wie Max Giermann, der da groß so Stand-up-mäßig was machen könnte, weißt du? Weil der ist ja eher so der Gagschreiber und ich finde, da hat man so ein bisschen schwierig.
Aber der kann doch auch Imitationen und so.
Ja, aber ich glaube, der, weiß ich nicht.
Also mich hat das super überrascht.
So. Echt?
Sorry, mich hat das super überrascht, dass er so eine Kichererbse ist. Also, dass er so schnell ausgeschieden ist. Also fand ich überhaupt nicht, dass ich das von ihm so erwarten konnte irgendwie. Aber gut, hat er verkackt.
Ja.
Aber, ja. Ich finde es, dann auch komisch, dass Axel Stein hier dabei ist?
Ja, das stimmt. Ich weiß, was, also Axel Stein, ich verbinde ihn irgendwie gar nicht so richtig mit Comedy.
Hausmeister Krause, ne? Normal, voll normal.
Ja, aber das ist ja wirklich schon ewig her. Also mittlerweile ist er ja eher so nur Schauspieler.
Ja, aber man muss sich ja vorstellen, Amazon ist ja eh so ein bisschen der Dad-Sender, ne? Mit so sehr älteren Herren-Sendungen und so. Und LOL finde ich auch recht alt und männlich, so von der Herangehensweise und von der ganzen, also sehr, sehr breit auf jeden Fall. Und da, also für dieses Publikum, ist er auf jeden Fall noch ein Begriff und Hausmeister Krause ist da, glaube ich, auch so sehr deren Humor, glaube ich.
Ja.
Ansonsten sollte ja noch Joko Winterscheid teilnehmen, aber er hat ja kurz vorm Dreh Corona bekommen und dann musste ein Nachrücker nachrücken und zwar Olaf Schubert ist auch hier dabei.
Naja. Ja gut, aber Joko, der hält doch da nicht lange durch, oder?
Ja, aber deswegen wäre es, glaube ich, lustig gewesen. Aber ja, ja, wird dann bestimmt in der nächsten Staffel dabei sein, wenn er jetzt hier schon eh dabei sein hätte sollen. Und Olaf Schubert ist doch bestimmt so exakt dein Humor-Ding, so, also geografisch und alles.
Ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar nichts gegen den, muss ich jetzt mal sagen. Also ich finde jetzt nicht alles super witzig, aber manchmal, das ist nämlich der wahre Wortneuschöpfungsmann. Das ist nämlich nicht Hendrik von Schlonzo, sondern Olaf Schubert.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ihn jetzt auch mal, ich war ja bei der Sendung von Joko und Klaas gegen ProSieben, die jetzt in der aktuellen Woche lief, in der auch Olaf Schubert im Studio war. und habe den mal jetzt eben mal auch so näher erlebt und ich finde ihn eigentlich, also er nervt mich zumindest nicht und das ist ja schon für viele so ein Gütekriterium, oder? Also das ist doch nicht schlecht, wenn einer einen nicht nervt, finde ich.
Ja, vor allem finde ich das bei LOL immer auch ganz cool, wenn da so Leute dabei sind, die eigentlich ein bisschen so eine Persona spielen, was Olaf Schubert ja auch ist, war ja bei Kurt Krömer auch so ein bisschen so, weil die ja dann niemals die ganze Zeit in ihrer Rolle so drin bleiben können und dann finde ich das immer ganz cool, wenn das so ein bisschen aufbricht.
Aber ich werde Max Giermann hier schon vermissen in der Staffel, muss ich sagen.
Ja, also, das stimmt.
Max Giermann ist schon der Hammer, das ist einfach, ne? Ich fand es auch sehr schön, wie man das am Ende übrigens gemacht hat, jetzt von der zweiten Staffel, dass man wirklich so gesagt hat, auch nochmal von allen Kandidaten und so, dass er wirklich sich am meisten Mühe dafür gibt. Also was er alles vorbereitet an Gags und so, an Kostümen, was er da mitbringt. Er macht sich so eine Mühe damit und hat deswegen auch verdient gewonnen. Und ich finde seinen Reflex oder seinen Lach-Unterdrück-Reflex auch am lustigsten. Immer so starrt, ne? So,
diesen Augen.
Ja. Das finde ich schon am geilsten. Also werde ich schon vermissen hier. Aber mal schauen, wer jetzt hier in die Rolle kommt. Ich finde, dass Christoph Maria Herbst so jemand sein könnte, der da auch ganz gut sein wird. Und ich finde den Cast insgesamt cool. Abdelkarim, Axel Stein finde ich ein bisschen merkwürdig. Und Michelle Hunziker ist ja vermutlich auch relativ schnell raus. Also es würde mich sehr wundern, wenn die lange
Ich glaube, die überlebt. Wird so wie Barbara Schöneberger da nicht lange durchhalten.
Ich habe ja mal gesagt, oder dich mal gefragt, besser gesagt, ob LOL so ein bisschen das deutsche Taskmaster ist. Und damals hast du gesagt, nein, das ist da überhaupt nicht so. Aber ich wollte nur noch mal daran erinnern, an diese Unterhaltung, weil ich jetzt über Taskmaster sprechen wollte, kurz mit dir. Beeindruckende Überleitung. Aber ja, wir haben fast schon wieder das Ende erreicht von der Taskmaster-Staffel, Staffel 12, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Und ja, wir wollten kurz mal drüber reden, wie die war. Also das wird jetzt hier relativ wenige nur noch angehen, gerade weil wenige die Sendung schauen. Ihr könnt von mir jetzt auch kurz schon zu Tiger King springen, aber wir können kurz uns unterhalten über Taskmaster. Ja, Alan Davies, Desiree Birch, Gus Kahn, Morgana Robinson und Victoria Coren Mitchell sind die KandidatInnen in dieser Staffel. Was sagst du kurz vorm Ende?
Also, mir hat es wieder sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ich sage das nach jeder Staffel, das ist mega boring so, aber ich weiß nicht, es ist einfach mein Feel-Good-Programm und ich habe da irgendwie nichts auszusetzen. Ist natürlich immer noch schade, dass da kein Publikum zugelassen ist, aber ja, ich fand's von vorne bis hinten wieder super gelungen und ich mag auch die Gruppe so an sich, weil die alle auch so, also die sind schon alle ehrgeizig, aber die unterstützen sich auch so zwischendurch immer ziemlich und Greg Davies ist dann manchmal so ein bisschen angepisst, weil die sich natürlich eigentlich versuchen sollen, sollen sich ja eigentlich die Punkte nicht gönnen und versuchen sich dann aber auch immer so ein bisschen zu pushen und zu unterstützen. Das war auch irgendwie ganz sweet.
Ich finde es auch immer beeindruckend bei den Taskmaster-Panels, dass man immer so, man will ja immer so einen Favoriten haben oder eine Favoritin. Ja. Und dann hat man immer kurz eine und dann sagt man aber, okay, aber die ist schon auch, also eigentlich habe ich zwei. Und dann kommt aber eine Person wieder so, ja, aber drei, aber dann habe ich schon über die Hälfte, also ich kann jetzt nicht drei so Favoriten haben und die anderen beiden sind dann schlechter und dann findet man eigentlich, sind alle auf einer Ebene so. Weil man hat eigentlich, also ich finde es wirklich, hier in dieser Staffel, wen will man denn da groß rausheben oder so, bisschen abstufen? Also das ist wirklich, aber in jeder Staffel so, dass sie es immer wieder schaffen, so gut das zusammenzustellen, dass sie wirklich auch so eine Harmonie haben und man kann wirklich nicht sagen, wer jetzt hier irgendwie die Nase vorn hat. Bei mir ist irgendwie so, Morgana hatte ich halt so überhaupt gar nicht auf dem Zettel, also ich wusste nicht, wer das ist und ist bei mir irgendwie jetzt so am überraschendsten einfach gewesen, weil ich von ihr nichts erwartet habe. Ich kannte Victoria Coren Mitchell ein bisschen. Gus Kahn habe ich auch schon mal gesehen. Desiree Birch kenne ich als Off-Stimme von Too Hot to Handle. Ja. Und Alan Davies kannte ich ja auch nicht. Aber ich würde sagen, den größten Überraschungseffekt hat Morgana Robinson. Und sie ist halt, was ich aber sehr gut finde, auch sehr gut. Also so ähnlich wie Hugh Dennis zum Beispiel. Ja,
die ist auch echt clever.
Genau, also sie hat diese Shortcuts drauf. Sie ist trotzdem noch unterhaltsam dabei. Und das finde ich dann cool.
Ja, finde ich auch.
Hast du eine Task, die du irgendwie coolsten findest in dieser Staffel?
Ich habe gerade schon überlegt, aber da waren, also zwischendurch sind ja auch manchmal so Tasks dabei, die dann hervorstechen, weil irgendwie einer irgendwie besonders gut oder besonders überraschend ist. Da war natürlich die Fahrradbalancier-Task ganz witzig, weil dabei rauskam, dass Victoria Corin Mitchell nicht richtig Fahrrad fahren kann.
Sie kann gar nicht Fahrrad fahren. Sie war noch nie auf dem Fahrrad dafür.
Ja.
Und hat während dieser Task Fahrradfahren gelernt.
Aber das fand ich auch irgendwie krass, wie sie, also sie hat es nicht besonders gut gemacht, aber es war dann trotzdem, es ging schneller als gedacht irgendwie.
Eine super Task fand ich auch die, wo man einem Hund ein Spielzeug bauen musste.
Ja.
Und quasi derjenige hat gewonnen, bei dem der Hund am meisten sich beschäftigt hat mit diesem Spielzeug. Eine super einfache Task mal wieder, aber geil. Dann natürlich auch Get Goosebumps ist natürlich auch bei mir vorne gewesen. Immer diese einfachen Tasks. Wir hatten ja auch schon irgendwie erzeuge eine Träne oder ne, ja, solche Sachen. Und ja, ich fand auch die mit dem riesigen Massageball, den man anmalen sollte,
ja,
die ist halt auch komplett ausgeartet, die Task, weil
ja,
ne, Gus Kahn halt ne, komplett da verkackt hat eigentlich. Und das war auch cool. Also wie gesagt, das ist wieder, wir könnten hier wieder alles erwähnen und alles ist irgendwie so gleich cool. Und man hat nach jeder Folge einfach das Gefühl, gut unterhalten worden zu sein. Und mal wieder, wir haben jetzt wieder diese Weihnachtszeit und bei mir war es ja Weihnachten vor 2 Jahren, als ich Taskmaster so richtig entdeckt habe. Und ich sag mal wieder, an jedem Weihnachten ist Taskmaster-Zeit. Schaut mal rein.
Ja, guckt das auf jeden Fall.
Du hast nicht Tiger King geguckt. Nicht mal
Nein.
die erste Staffel, ne?
Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die einfach dachte, nee, da bin ich jetzt mal raus. Da lehne ich mich zurück und erfahre nichts darüber.
Man muss ja sagen, dass damals dieser Impuls von allen, das zu gucken, auch daher kam, dass der Lockdown gerade angefangen hatte.
Ja.
Und das ist eigentlich jetzt, eigentlich ist diese Folge von Fernsehen für alle auch so die perfekte Klammer für den Lockdown. Weil Anfang Lockdown, wir beide saßen hier in der Lockdown-Folge, weißt du noch? Also der erste, wir im März 2020, wir waren die erste Folge, seit der wir übrigens Woche für Woche
Stimmt.
ohne Pause gesendet haben bisher.
Ja, hallo. Kann man auch mal applaudieren.
Kann man auch mal sagen, Tiger King ging auch Lockdown 2020, erste Woche los. Und ich habe mit Jana darüber gesprochen. Und jetzt sitzen wir beide wieder hier, Lockdown geht wieder los und Tiger King kommt wieder raus. Also da ist doch irgendwie, aber Tiger King 2 ist jetzt natürlich die Frage, wie das jetzt hier anschließen kann an den Riesenerfolg von Staffel 1. Und in Staffel 1 haben wir gesagt, das ist natürlich mega unterhaltsam gewesen. Also wirklich, ich fand es auch wirklich geil. Ich fand es wirklich unterhaltsam. Natürlich aber auch nicht auf irgendeine Weise journalistisch. Hat keine journalistischen Maßstäbe, würde ich jetzt mal sagen. Oder nimmt die zumindest nicht so ernst. Das kann man schon sagen, in Staffel 2 ist das vermutlich noch ein bisschen verschärft worden, diese Problematik.
Okay.
Also teilweise weiß ich nicht, wie die das auch strukturiert haben. So, dann bist du teilweise bei Joe Exotic im Knast, also so, da haben sie ja tatsächlich Bilder von ihm, wie er da an diesem, also ich frage, warum ist das auch möglich, dass du von einem Insassen im Gefängnis halt Videoaufnahmen bekommst, wie er da so am Telefon sitzt und dann ist wirklich wie so ein Taschenrechner-Qualität und man sieht seine untere Bildhälfte gar nicht, man sieht nur seine Augen mit seinem Pony, was er mittlerweile hat. Das sieht so beschissen aus, aber man hat ihn so einfach mit Videomaterial in dieser zweiten Staffel drin von Tiger King und da gibt er seine Statements da aus dem Knast ab. Also das ist so crazy, dass das einfach möglich ist. Dann hast du erstmal diese Szene, dann geht es danach irgendwie 20 Minuten um irgendwelche Anwälte, die jetzt hinter den Kulissen quasi diesen Fall irgendwie verhandeln. Dann bist du wieder bei Carol Baskin, die eventuell ihren Ehemann durch den Fleischwolf gezogen hat. Dem wird auch nochmal nachgegangen. Und dann geht es nochmal um Tiger hinten. Also das ist so konfus auch strukturiert. Und man weiß teilweise gar nicht mehr, worum es in dieser Folge jetzt konkret geht, weil es von einer Absurdität in die nächste geht. Aber das ist ja auch das, was Tiger King Staffel 1 ausgemacht hat. Tatsächlich ist aber jetzt so, dass diese Absurditäten nicht mehr ganz so diese Qualität haben oder nicht mehr so überraschend sind natürlich auch wie in Staffel 1. Also ich würde mal sagen, also dieses ganze Presidential Pardon, das hat man ja auch mitbekommen. Ne? Also dass kurz in der Diskussion war, ob Donald Trump den Tiger King, Joe Exotic, ob er ihm einen Pardon ausspricht, also ob er ihn quasi wie sagt man, also
begnadigt,
genau.
Ja.
Hat er nicht gemacht, aber darum geht es erstmal eine Dreiviertelstunde, ob das denn klappt oder nicht. Und ja, diese Szene von Trump in der Pressekonferenz, wie er dann gesagt hat, ist that Joe Exotic und so, und dann hat er da einmal noch nachgefragt und das war das Maximum, was man ja erreicht hat. Also es gab dann auch irgendwelche Busse, die nach Washington gefahren sind, wo dann Please Pardon hier Joe Exotic drauf stand. Aber viel mehr ist da ja auch nicht dann passiert. Also das war ja auch irgendwo klar, dass das jetzt nicht passiert, dass man nicht ihn aus dem Gefängnis entlässt. Aber darum geht es erstmal eine Dreiviertelstunde. Was ich ganz spannend fand, ist ein neuer Protagonist. Und zwar, du weißt ja auch noch bestimmt, dass Carol Baskin an der Staffel von Dancing with the Stars teilgenommen hat.
Ja,
ne?
Genau. Sehr schlecht vor allem.
Sehr schlecht vor allem, genau. Und du weißt auch noch, dass es in der ersten Folge damals diesen Skandal gab, dass in der Werbung der ersten Folge von Dancing with the Stars,
ja,
dass da doch ein Werbespot geschaltet wurde.
Stimmt.
Von den Leuten, also von quasi den,
von den Angehörigen
des ehemaligen Mannes, also des toten Mannes, den sie ja eventuell getötet haben soll. Ne, das ist ja die, die Anschuldigung, die ständig hier auch erhoben wird von der Dokumentation. Und jetzt wird quasi die Entstehungsgeschichte dieses Vorfalls nochmal begleitet. Und zwar ist es halt so ein mega schleimiger und mediengeiler Anwalt, der sich jetzt diesen Fall genommen hat. Der hat erstmal jetzt diese Opfer oder diese Hinterbliebenen eben hat er vertreten. Also der hat eben auch das eingefädelt mit diesem medienwirksamen Werbespot. Und dann haben die Leute da, also diese Angehörigen, irgendwie danach so gesagt, okay, irgendwie war das doch komisch. Also ne, irgendwie war der Werbespot auch scheiße, weil das sah aus, als würden wir da irgendwie als Geiseln da vor der Kamera stehen.
Ja, ja.
Und zweitens hat man irgendwie gedacht, also der vertritt doch hier nicht unsere Agenda, der wird doch irgendwie nur ins Fernsehen. Und dann haben sie ihn eben entlassen, haben sich einen anderen Anwalt geholt. Und dann hat der Anwalt, der entlassene Anwalt, der dieses Carol Baskin-Ding gemacht hat, der ist dann der Anwalt jetzt aktuell von Joe Exotic geworden.
Was?
Der hat die Seiten komplett gewechselt. Nur um weiter in dieser Doku irgendwie vorzukommen, hat dann Joe Exotic genommen als neuen Mandanten und will ihn jetzt aus dem Knast boxen. Und das ist einfach so geil schon mal. Dieser Anwalt, ey, was für ein mediengeiler Typ. Also sowas hat man echt noch nicht gesehen. Carol Baskin hat ja auch versucht, gegen die Doku irgendwie vorzugehen, dass es nicht ausgestrahlt werden darf, war erfolglos. Sie sitzt hier weiterhin eben drin. Und dann ein ganz, also das fand ich am spannendsten, das waren die letzten zwei, drei Folgen. Da hat man eigentlich, das wundert mich einfach so, dass man nicht einfach eine zweite Staffel gemacht hat mit einem neuen Tiger King, weil man hat eigentlich einen, und zwar Tim Stark. Das ist der Typ, der hinter Wildlife in Need steht. Das ist auch so ein Park da in der Gegend. Und da gab es halt einen PETA-Investigativbericht, also wo TierschützerInnen sich da eben auf seinen Hof da irgendwie oder seinen Park da reingeschlichen haben und da eben ja Tiermissstände da aufgedeckt haben. Und das ist halt so ein Vollassi, der halt wirklich jeden beleidigt, der mega aggressiv ist. Und der wird eben dabei jetzt begleitet, wie er seinen Park verliert. Und das ist so geil gefilmt, wie der seinen Park verliert. Ey, da haben sie wirklich alles mitbekommen, was wichtig war an dieser Räumung dieses Parks. Und das ist wirklich Hammer. Also das hat auch wirklich Spaß gemacht, weil es so aufwendig inszeniert war. Das war schon sehr cool. Also dieser Tim Stark, hätte man einfach eine neue Tiger King Staffel machen können, nur mit ihm. Aber diese ganze andere Soße, die da noch hinten rumschwimmt, da bei dem alten Joe Exotic-Fall, den haben sie natürlich mitnehmen müssen, weil natürlich er irgendwie diese Staffel auch verkauft, aber er ist einfach viel, viel spannender, dieser Tim Stark. Und es geht dann so weit, dass er irgendwann flüchtet, weil er halt ne, auf der Flucht ist vor der Polizei, dann so abstruse Facebook-Videos aufnimmt und dann mit einer Spielzeug-Handgranate immer damit droht, dass er sich in die Luft sprengt, aber es ist halt ein Spielzeug, also es ist wirklich ein Spielzeug, es gibt es auch in so einer Plastikverpackung zu kaufen, völlig abstrus wieder. Also das bietet eigentlich alles, was Tiger King Staffel 1 auch geboten hat. Mir hat es trotzdem irgendwo Spaß gemacht, weil es halt so absurd ist, aber jetzt weniger aus einer inhaltlich absurden Perspektive, sondern einfach auch, wie es so gestaltet ist und so, das ist halt einfach weiterhin sehr, 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 sehr merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig. Und ja, man sieht sowas sehr, sehr selten, glaube ich einfach so. Deswegen kann man es weiterhin gucken. Aber es ist halt ne, nicht mehr Staffel 1 und auch nicht mehr ein zusammenhängender Fall und noch nicht mal mehr eine zusammenhängende Story in irgendeiner Form. Einfach so eine komische Sache nach der anderen hingeklatscht und nicht mehr wirklich verbunden. Also handwerklich ist das nicht mehr ganz so stark. Filmisch aber immer noch schon, muss man sagen. Weil die halt mega viel Kohle haben dafür einfach. So, jetzt machen wir noch eines und wir sprechen, nee, zwei Sachen machen wir noch. Wir sprechen jetzt erstmal über Taylor Swift.
Okay.
Ja, weil du hast jetzt so lange zugehört, jetzt darfst du auch mal ein bisschen hier reden. Und zwar habe ich also ja gesehen natürlich, dass dieses Video irgendwie rauskam. Hängt ja, glaube ich, zusammen mit einem neuen Album, oder?
Yes.
Ja, genau. Von Taylor Swift. Also kann man Country-Sängerin sagen? Ja, schon, oder? Country.
Ja, also mittlerweile macht sie ja, genau, so ehemalige. Ja. Sie hat mit Country angefangen, so könnte man sagen.
Ja, also für alle, die sie eben nicht kennen, Taylor Swift, amerikanische.
Wer kennt den Taylor Swift nicht? Also jetzt ist mal
ja,
gut.
Ja, weiß ich nicht. Wir springen hier von Tiger King zu Taylor Swift. Das ist nicht mehr ganz so alles verbunden hier. Ich wusste um die Existenz des Albums. Ich habe seit Jahren, glaube ich, keinen Song von Taylor Swift. Doch, bestimmt. Natürlich habe ich einen Song von Taylor Swift gehört.
Doch, bestimmt.
Ja, ja. Aber ich wusste sozusagen nicht, warum jetzt genau dieses Video oder auch dieser Kurzfilm, der ja jetzt rauskam und der damit verbundene Song, warum der so krass erwartet wurde. Also warum war der Hype da so groß?
Ja, also sie nimmt ja zurzeit ihre alten Alben nochmal neu auf. So. Weißt du das? Wusstest du
nein,
davon?
Nein,
ja.
Wusste ich nicht.
Nein,
ich nicht.
Du, okay, oh, okay. Das heißt,
das ist noch nicht mal neu,
Album,
das Lied oder was?
Nein, das ist nicht
ach
neu.
Ach so, aber hat sie das dann als Kind oder als Jugendliche geschrieben oder so?
Ja, sie hat das irgendwie mit, ich weiß nicht wie alt sie da war, 20 oder so oder 21 hat sie das geschrieben. Und das Album, was jetzt nochmal neu rauskam, das ist eigentlich ein altes Album, aber sie nimmt die alle nochmal neu auf, um quasi diese Master-Version von diesen Songs, um diese Rechte daran zu besitzen, weil die hat sie nicht mehr, weil die wurden aufgekauft. Deswegen kommen jetzt in nächster Zeit eben diese alten Alben nochmal neu raus und die heißen dann eben alle bla 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 Taylor's Version. Und da ist auch dieser Song drauf und der ist eigentlich seit Veröffentlichung immer so ein Fan-Favorit gewesen. Die Fans haben den sich irgendwie so rausgepickt und fanden den halt schon immer mit am besten, obwohl der halt auch nie irgendwie eine Single war und da gab es auch nie ein Musikvideo. Aber ja, der wurde einfach von der Community und von den Fans immer ziemlich groß gemacht und gefeiert. Und deswegen hat sie sich diese neue Veröffentlichung des Albums jetzt eben zum Anlass genommen, die ursprüngliche Version, also mit allen Lyrics, die sie eigentlich dazu geschrieben hat, um das zu veröffentlichen. Und diese Version geht eben 10 Minuten lang. Und dazu hat sie dann eben auch noch ja so ein Musikvideo rausgebracht, weil das eben auch immer bedauert wurde, dass es da nie was zu gab, obwohl dieses Lied ja so geliebt wird.
Es ist ja wirklich ein Kurzfilm, ne? Also es hat einen Anfang, Mittelteil und Ende. Also es ist halt eine Ballade im Sinne von, dass es eine Geschichte erzählt in sich.
Yes.
Und deswegen hat man sich wahrscheinlich gedacht, das würde sich auch als Kurzfilm mit tatsächlichen Schauspielerinnen und Schauspielern eignen. Man hat hier ja, ich habe minutenlang überlegt, woher ich die kenne, aber sie ist ja von Dings Stranger Things, ne?
Ja.
Die rothaarige, die hier eine 21-Jährige spielt. Als ich zuletzt bei Stranger Things gesehen habe, war sie halt gefühlt, oder sollte sie eine 14-Jährige oder eine 12-Jährige spielen.
Ja, das ist irgendwie krass. Also sie ist 19 im wahren Leben.
Okay.
Das habe ich irgendwie auch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass sie dann doch schon ein bisschen älter ist.
So, und dieser Film, also wie heißt er, sag mal nochmal den Namen, All Is...
All Too Well.
All Too Well, genau.
Genau.
Und dieser Film ist jetzt, ja im Prinzip, also die Story ist ja wirklich relativ simpel, ne? Also das ist einfach eine Geschichte einer Beziehung, aber das ist, heißt ja noch nichts, wie wir von Normal People wissen, das kann ja dann immer noch ganz großartig sein. Und ich muss sagen, ich hatte dann auch hier, also ich hatte schon Gänsehaut am Ende.
Oh.
Ich hatte aber keine Tränen in den Augen und habe jetzt ja, auch gut, ehrlicherweise, ich habe ehrlicherweise auch mehr auf den Film geachtet als auf die Musik, muss ich sagen. Aber
ja, das kann ich auch verstehen, wenn man da gar nicht so drin ist in dem. Aber wie gesagt, so die Leute, die halt schon irgendwie seit Ewigkeiten Taylor Swift hören und verfolgen, also für die war das halt irgendwie abgefahren, als dann rauskam, dass da diese 10-Minuten-Version rauskommt und dann auch noch ein Film mit Dylan O'Brien, den ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ob das auch irgendwie so eine Bubble ist, aber da gibt's auch ziemlich viele Leute, die den halt mega geil finden. Und
von wo kennt man den nochmal?
Den kennt man von Teen Wolf und diesen Maze Runner, also der ist irgendwie auch so ein bisschen so ein 2010er Star.
Ja, irgendwo kannte ich ihn, aber irgendwie habe ich es nicht auch verorten können. So.
Ja, genau. Und dann, dass eben dann auch noch diese Story da so verfilmt wird über Jake Gyllenhaal, das war irgendwie auch ganz schön so,
Hä? Wie? Was meinst du damit? Was ist,
Die Geschichte in dem Song ist, geht über Taylor Swift und Jake Gyllenhaal.
Ach so.
Ja.
Das wusste ich ja nicht. Woher soll ich das wissen? Aber das ist ja also eine private Geschichte quasi von Taylor Swift autobiografisch über ihre Liebe zu Jake Gyllenhaal.
Ja, genau. Und deswegen ist das auch, ja, weiß ich nicht, wird da auch immer gerne so drüber gefachsimpelt und irgendwie Witze drüber gemacht, weil Jake Gyllenhaal halt dadurch natürlich nicht so beliebt dasteht, weil der irgendwie zu dem Zeitpunkt 31 war und Taylor Swift war halt 20 und mittlerweile ist er 40 und seine jetzige Freundin ist 25 und das ist alles ein bisschen fragwürdig, dieser Mann.
Aber ehrlicherweise habe ich den Streit in der Folge oder in dem Film nicht so ganz verstanden. Also, oder das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, ne? Dass er das nicht checkt und dass sie gerne möchte, glaube ich, dass er checkt, dass es ihr nicht so sehr um den Streit geht und er sucht, er findet dann so ein Problem und dann ist es halt so ein typischer Streit, der sie hochschaukelt, aber wo es erstmal gar keinen Auslöser dafür gab oder so. Oder nicht?
Ja, na, er hat sie halt nicht richtig beachtet, wenn er mit seinen Freunden zusammen ist oder mit anderen Leuten, dann.
Und dann hat er die Hand von ihr so weg, oder sie hat die Hand von ihm, er hat die Hand von ihr so weggestrichen, ne? Ja. Das war auch.
Ja, genau. Und deswegen kam der Streit zustande. Jedenfalls ist das, jeder weiß, dass es um, also du wusstest es nicht, du weißt es jetzt, es geht um Jake Gyllenhaal, dieser komplette 10-Minuten-Song. Geht um ihn und um diesen ominösen Schal, den sie damals bei seiner Schwester Maggie im Haus vergessen hat. Und sie singt eben davon, dass er den Schal behalten hat und der wahrscheinlich immer noch in seiner Schublade liegt.
Ah, ja, stimmt. Ja. Und am Ende steht dann eben der Typ, also in dem Fall der Jake Gyllenhaal, der steht quasi an der Tür oder am Fenster eines Buchladens, wo Taylor Swift, die echte Taylor Swift, ihr Buch veröffentlicht, oder? Ich muss also mal nachfragen, ob es alles stimmt.
Also in dem Film, ja. Das klang jetzt wie im echten Leben.
Nein, aber im Film, ne? Also, aber da steht da die echte Taylor Swift. Also das ist ja die echte Taylor Swift da gewesen. Ich wusste erstmal nicht, dass Taylor Swift rote Haare hat, tatsächlich.
Die hat auch keine roten Haare.
Warum hat sie dann da rote Haare?
Weil der Charakter von Sadie Sink rote Haare hat. Und
ja,
dann
aber warum hat man nicht gleich eine...
sind 13 Jahre später und dann spielt Taylor Swift diese Rolle als erwachsene oder als älter gewordene Person.
Ja, ja schon, aber warum hat man dann nicht gleich eine Person gesucht, die exakt so aussieht wie Taylor Swift als junge Person?
Das weiß ich jetzt nicht, weil sie halt gerne Sadie Sink dabei haben wollte. Keine Ahnung, wer sieht denn genauso aus wie Taylor Swift?
Ja, aber zumindest mal die gleiche Haarfarbe.
Ja, aber das ist ja egal. Es gibt
aber
ja
dass
Verrücken.
Man dann die echte Taylor Swift umfärbt, nur um eine andere Schauspielerin da als junge Taylor Swift zu nehmen, finde ich irgendwie komisch. Aber gut, das war so auf jeden Fall. Ich dachte erst, dass sich jetzt da Amy Adams da man sieht. Also ich dachte wirklich erst, okay,
die
jetzt haben sie auch noch Amy Adams
bekommen.
Die
sah auch ein bisschen aus wie Scarlett Johansson.
Ja, genau. Ich dachte zuerst Amy Adams und dann dachte ich Scarlett Johansson und dann war Taylor Swift da gestanden. Ja.
Genau.
Na gut, aber das war auf jeden Fall Taylor Swift, all is, wie heißt es? All too well, all too well. Genau. Ich hab nur Taylor Swift hier stehen, sonst nichts. Man merkt's. Aber gut, ich hab's mir angeschaut und war jetzt, sag ich mal, also ich hab's da erwartet so, ne? Sollte irgendwas Rührseliges sein und das ist ja auch ganz schön. Ich find's optisch teilweise so ein bisschen nah an so einem Edeka-Weihnachtsspot, finde ich, oder? So sehr hügelmäßig, ne? So kuschelig und alle haben so Plüschdecken und
Lichterketten. Aber gut, ganz ehrlich, man hätte halt auch zu diesem Lied auch nichts anderes machen können, als halt exakt das darzustellen, was da besungen wird. So. Und das wollten ja eigentlich auch alle sehen. Also ich glaube, da haben halt alle jahrelang drauf gewartet.
Ja, also wie gesagt, das ist für Fans von Taylor Swift und das ist doch da auch schon dann gut aufgehoben.
Das freut mich, dass es dir gefallen hat, obwohl du gar keine Ahnung hast.
Ja, hat man gemerkt, hoffentlich, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe es gut verbergen können. Okay, ich habe aber Ahnung von Reservation Dogs. Reservation Dogs ist eine Serie, die ich schon seit Anfang des Jahres, wirklich, wir saßen hier fast vor einem Jahr, Selma und ich, und haben über die Highlights 2021 gesprochen. Und ich habe gesagt, Reservation Dogs, das wird meine Serie, weil es so ein bisschen, also erstmal ist es eine FX-Serie und FX ist auch der Sender, auf dem auch Atlanta läuft, lief mit Donald Glover. Und es klang schon alles so ein bisschen, ne, Taika Waititi beteiligt, Sterling Harjo, der ja der eigentliche Macher ist, beteiligt. Es klang alles so ein bisschen wie so eine Atlanta-Version mit 6 kurzen Folgen, nur jetzt quasi auf Native Americans gemünzt. Und darauf hatte ich mega Bock, weil ich war schon immer großer Verfechter oder großer Fan der Native American-Kultur. Ich habe ja Amerikanistik studiert und hatte auch einige Seminare, beziehungsweise haben mir immer sozusagen die Abschnitte über Native Americans am besten gefallen. Ich fand das immer sehr, sehr spannend, die Kultur. Jetzt ist es hier auch noch so, dass es ja eine Coming-of-Age-Geschichte ist und das ist noch besser. Es war einfach zu 100% mein Thema und deswegen habe ich mich sehr gefreut und habe dir aufgetragen, das auch mal zu gucken. Denn es ist aktuell immer noch erhältlich beim Seriencamp Watchroom. Völlig gratis, die ersten 2 Folgen. Du hast es darüber auch geschaut, ne?
Genau, also es geht um 4 Freunde, also 4 Jugendliche. Und die wohnen in Oklahoma in so einem, ja, weiß ich nicht, in so einem Kaff einfach. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viel Geld zu sammeln, auf illegale und teilweise legale Weise, um so schnell wie möglich diesen Ort da zu verlassen. Und ja, sie wollen eigentlich nur weg da.
Genau, also im Prinzip eine Geschichte von einer Jugendgruppe, die erstmal so als Gangster anfangen, aber eigentlich jetzt nicht wirklich Gangster sind. Die machen halt nur so Gangster-Quatsch, um halt, also erstens ein bisschen um an Geld zu kommen, aber halt auch, um ein bisschen gegen diese Langeweile da anzukämpfen, weil, ne, das ist ja immer noch so in den USA, dass es diese Reservate gibt, wo eben Native Americans und diese ganzen Stämme eben dort leben. Und das ist auch relativ, also abgegrenzt so von außen. Und diese einzelnen Stämme leben auch mehr oder weniger so zusammen, haben eben wenig Land und keine große Zukunftsmöglichkeit eigentlich so, ne? Also da sind keine wirklichen Möglichkeiten für diese Menschen da. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass Native Americans eine extrem hohe Selbstmordrate haben. Das ist wirklich so. Und auch hier geht es um dieses Thema. Also wer da irgendwie getriggert werden kann, der sollte hier am besten nicht einschalten. Aber das Thema wird hier natürlich auch sehr sensibel behandelt. Aber die eigentliche Geschichte findet statt auf einem sehr niedrigen Level, also wirklich bei Jugendlichen, die halt Jugendlichenprobleme haben, also Stress mit den Eltern, Verletzungen, teilweise auch in Folge 2, war doch Folge 2, ne, im Krankenhaus, oder?
Ja.
Irgendwelche Verwandte, die merkwürdig sind, Verbindungen zum Vater, eine Trennung der Eltern, solche Sachen. Wie hat es dir gefallen?
Ja, mir hat es gut gefallen, also das ist ja immer eigentlich genau mein Ding so. Und ich fand es auch echt, also es ist so eine gute Mischung aus schon irgendwie Drama und so ernstere Sachen ansprechen, aber es ist trotzdem witzig und ja, in der ersten Folge alleine, da klauen die dann ja so einen Truck, die 4, und das, was sie dann von dem Truck behalten, sind die ganzen Chips-Boxen, die da gelagert sind. Und dann in den späteren Szenen sieht man die halt ständig da irgendwelche, weiß ich nicht, was es ist, irgendwelche Cheeto-mäßigen Chips essen. Und das ist halt schon irgendwie witzig, weil die halt eindeutig noch so halb kindlich, halb jugendlich, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen gangstermäßig drauf sind. Aber so wirklich einschüchternd sind die jetzt auch nicht. Das ist, ja, die Balance ist irgendwie ganz gut.
Ja, also auf jeden Fall eine Dramedy, wie sie im Buche steht. Ich würde sagen, es tendiert eher Richtung Comedy. Ja. Also vielleicht so 60-40, würde ich mal sagen. Aber es ist wirklich eine sehr gute Mischung. Also man hat nie das Gefühl, dass man hier eins der beiden Genres dann irgendwie stiefmütterlich behandelt oder so. Also das ist sehr cool. Nein, ich muss auch sagen, also ich fand es mega gut. Also ich hatte extrem hohe Erwartungen und das ist immer so geil, wenn die dann auch noch so erfüllt werden. Also die wurden noch nicht mal übertroffen, weil ich eh schon so hohe Erwartungen hatte, aber die wurden einfach zu 100% erfüllt und ich hatte über diese 6 Folgen, die so 25 bis 30 Minuten sind, einfach mega viel Spaß damit. Also muss ich sagen, ich hatte da eine große Freude damit. Und jede Folge ist komplett anders. Jede Folge hat ihre eigene Identität. In jeder Folge geht es um andere Themen. Ey, es gibt eine Bigfoot-Folge. Und ich liebe alles, was mit Bigfoot zu tun hat. Wirklich, ich bin großer Verfechter von Bigfoot.
Fun Fact.
Ja, ist wirklich so. Also ich liebe diese Bigfoot-Dokumentationen. Könnte ich mir immer anschauen, weil ich das so geil finde, wie Leute da ernsthaft an Bigfoot glauben können. Und das ist aber wirklich nicht so veralbernd geil, sondern einfach so geil, wie man da dran glauben kann. Da gibt es halt eine Folge, die sich wirklich auch damit beschäftigt. Und es gibt halt wirklich viele übernatürliche Elemente, ne, in dieser Serie. Also auch schon in den ersten zwei Folgen gibt es so Szenen mit so einem eben auch Native American Reiter, ne, mit so einem Reiter, der wirklich aussieht wie aus dem Cowboy-Film, muss man sagen, der aber auch so geil ist als Nebencharakter, weil er halt in so einer Art Parallelwelt einen der Hauptcharaktere, also Bear in dem Fall, so zur Seite steht. Aber ich finde, die wirkliche große Entdeckung dieser Serie ist auf jeden Fall Devery Jacobs als Elora, oder?
Ja, die mochte ich auch.
Ja, also sie bekommt dann auch noch mehr zu tun, hat wirklich auch eigene Folgen und zeigt auch wirklich, was sie drauf hat. Und man kann sich ja generell fragen, ne? Also ich finde es so verwunderlich, dass es sowas halt noch nicht gab. Also wo ist die große Native American Serie so wirklich, die sich mit der Vergangenheit beschäftigt? Da gäbe es so viele Geschichten, so viele krasse Geschichten auch. Wo sind diese großen Filme auch darüber? Wo ist der große Native American Popstar? Wo ist die Musik aus dem Bereich? So, das
ja, man weiß ja super wenig drüber. Also du jetzt vielleicht nicht.
Ja.
Aber ich zum Beispiel bin da wirklich, ja, ich bin da wirklich noch total ahnungslos.
Ja, aber warum eigentlich so? Also nicht, warum du ahnungslos bist, sondern warum gibt es da so wenig? Das ist so komisch, finde ich.
Ja.
Weil, ne, die sitzen am Hebel, also die Amis, ne, am Hollywood-Hebel und könnten da so viel machen. Und dann hat man da so eine Kultur auf dem eigenen Kontinent, im eigenen Land. Und dann macht man da so wenig draus. Und hier wird es mal gemacht. Und innerhalb von 6 Folgen, 30 Minuten, wird schon so viel reingepackt, dass es wirklich einfach schön ist. Also das war eine tolle Serie und hat sehr viel Spaß gemacht, wird eine zweite Staffel geben. Und ich kann mir das, glaube ich, ewig anschauen. Also das, wenn das noch ewig so weiterhin plätschert, es verfolgt ja auch keinen großen Plot. Also irgendwo haben sie das Ziel, nach California auszuwandern. Ne? Das ist so deren Ziel, wie es halt bei vielen war, also bei vielen Amis, die so, ne, hier, die kommen aus Oklahoma beispielsweise. Ne? Das ist ja ein beliebtes Motiv, Westward Movement quasi, also ne, alle ziehen in den Westen, in den goldenen Westen, wo die Mandarinen blühen und so weiter. Gibt es genügend Bücher, die sich darum kümmern. Und ja, hier auch quasi die Native Americans, die immer diesen Traum haben, da irgendwann mal in den Westen zu kommen, raus aus dieser Einöde, aus dem Reservat. Aber wie die halt an Geld kommen sollen, ist dann die andere Frage. Da gibt es halt eben viel Drogenhandel, viel auch Kriminalität eben. Und ja, das wird immer alles so nebenbei halt erzählt, wie da halt die Zustände sind in diesen Reservaten. Also Momente, die auch so viel dann über die Lebensweise und auch über die Armut da erzählen. Auch der Onkel, das ist Folge 3, das ist glaube ich meine Lieblingsfolge, über Eloras Onkel, der Weed verkauft, der in so einem Wohnwagen irgendwo wohnt oder auf jeden Fall in so einem ganz kleinen Haus irgendwo außerhalb und dann zurückkommt zusammen mit den Jugendlichen in die große Stadt und der verkauft seine Weed da in dieser Stadt. Und natürlich haben alle mittlerweile voll das moderne Weed und viel stärkeres Weed. Der baut halt sein eigenes Zeug da irgendwo an. Und das ist halt einfach so komplett veraltet. Und der versucht irgendwie dieses veraltete Weed in der Stadt an den Mann und die Frau zu bringen. Es gibt eine Folge mit Bill Burr als Fahrlehrer, der noch als Schauspieler dabei ist. Ja, die letzte Folge, die ist auch super gut. Also ich kann es nur dir empfehlen, da weiterzuschauen. Bei Disney Plus übrigens kann man das anschauen. Also alle 6 Folgen sollte man machen. Dann haben wir jetzt nur noch eine Sache zu tun, und zwar zu spielen. Und zwar in dieser Folge ein Spiel, das sich nennt Vicky und die starken Shows. Also es wird darum gehen, dass wir, Nathalie und ich, jetzt uns ein neues Fernsehformat ausdenken. Und das Einzige, was uns als Inspirationsquelle dienen darf, ist wikipedia.com oder org oder de. Wir werden gleich auf Random drücken und dann haben wir einen zufälligen Artikel, der uns zugeteilt wird und daraus müssen wir unsere ganze Inspiration schöpfen. Du weißt Bescheid.
Yes.
Okay, dann drücke ich jetzt mal auf Random und schick's dir dann sofort zu.
Mhm.
Okay, ich habe hier bereits den Artikel vorliegen, werde ihn dir jetzt schicken. Und ich habe ihn jetzt noch gar nicht quasi gelesen oder auch nicht angelesen.
Oh Gott, nein.
Was?
Was ist das?
Also, lies mal vor, was haben wir hier?
Ach, eieiei. Also, wir haben die Wikipedia-Seite von Sir Reginald Bray. Das war
KG,
ein...
nicht vergessen, da kenne ich ihn unter dem Namen. Sir Reginald Bray, KG.
KG Bray. Das war ein englischer Adiger, Politiker und Architekt, besonders unter den Königen Heinrich VI. Und Heinrich VII. Tudor.
Ja, die Tudors, ne? Die kennen wir noch. Ja. Das war doch mal diese Serie, ne?
Ja, das war doch der, der seine ganzen Frauen hat köpfen lassen.
Ja, und viel Sex, glaube ich, war auch im Spiel. Also ich glaube, das war...
Naja, das sowieso.
Ja. Also im 15. Jahrhundert hat der Mann gelebt und war ein Sir, ne? Also auch ein Adliger.
Mhm.
Ja, und er entstammt wirklich einem englischen Adelsgeschlecht, das in Bedfordshire ansässig war und seinen Sitz auf dem Landgut Eaton Bray hatte. Und ich kenne ihn vor allem als Sohn von Sir Richard Bray und der Joan Troughton und wurde vermutlich in den frühen 40er Jahren in der Gemeinde St. John Bedwardine in Worcestershire geboren. Sein Vater war Mitglied des Privy Councils unter Heinrich dem VI.
Ja, der erste Gedanke geht natürlich immer an irgendwas, irgendeine Historiensendung, aber ich weiß nicht, der Typ klingt jetzt nicht so spannend, dass man den so begleiten würde, oder? Würde man was von ihm sehen wollen?
Ja, das ist die Frage, ob man jetzt quasi so tut, als würde er noch leben. Ich würde mal sagen, das ist nicht erlaubt in dem Fall, dass wir jetzt quasi ihn wieder als lebenden Menschen hier uns vorstellen, sondern wir müssen ja irgendwie schauen, wie wir das Thema in die Aktualität bringen. Also wir könnten ja mit englischen Adeligen generell jetzt mal arbeiten und das jetzt mal als Inspiration aus diesem Reginald Bray nehmen. Englische Adelige, da kommt mir sofort die Folge von Detlef muss reisen in London natürlich in den Sinn, als Detlef einen, ja, so ein Diener oder wie sagt man, so ein Dienerkurs machen muss, sondern wie heißen die Typen? Butler.
Oh, ja. Wow. Butler, stimmt. Könnte man nicht auch dieses, wie heißt denn das, mit dem Kloster, wo Emmy Russ auch mitgemacht hat, könnte man das nicht ins britische Königshaus, so Adelshäuser, so umlagern?
Ja, also dass man schwer erziehbare Jugendliche in den englischen Hof schickt oder wie, oder das meinst du? Ja, finde ich gut. Ist natürlich dann bestehendes Format schon, aber ich würde jetzt mal hier in dem Fall erlauben. Natürlich müsste man dann ja den perfekten Ort auch dafür finden und das auch noch ein bisschen härter machen, weil ich glaube, alleine diese Benimmsache, die zieht nicht, da müsste man irgendwie was Neues sich einfallen lassen, also vielleicht irgendwie der Gewinner wird zum Ritter geschlagen oder was?
Wow, was? Da hätte sich Emmy Russ gefreut.
Ja, aber wirklich, warum nicht das große Ritterturnier? Also, er ist doch Sir.
Also doch aufs Pferd und eine Lanze in der Hand.
Ja, mit Moderator Markus Lanze dann auch.
Ach Mann, hallo. Es eskaliert schon wieder am Ende.
Okay, dann machen wir das. Uns fällt jetzt nichts Besseres ein. Wir nehmen das Ritterturnier, das aber umgesetzt wird mit schwer erziehbaren Jugendlichen.
Ja.
Quasi. Die werden alle nach England geflogen und dann müssen sie hier suchen wir uns hier noch aus? Worcestershire oder wo gehen wir hier hin?
Ja, irgendwas, was man überhaupt nicht aussprechen kann.
Irgend so eine Soße, ne, die man nicht aussprechen kann. Da gehen wir
Worcester.
Hin. Worcester-Soße, da gehen wir hin und da fliegen wir wirklich die Leute ein, die wirklich auch zu asozial sind für ab ins Kloster. Also wirklich die Creme de la Creme des Jugendknasts und die fliegen wir dahin und dann müssen die hier wirklich im Ritterturnier antreten. Das klingt jetzt erstmal kontraproduktiv, weil die natürlich da ihre Aggression rauslassen können. Aber erstens ist es ja manchmal eine gute Therapie, dass man das im sportlichen Sinne dann rauslässt, ne? Mit Ritterrüstungen und allem. Aber
Pferde sind auch immer gut.
Ja, aber
als
dazu gehört
Therapie.
Natürlich auch eine gewisse Ritterlichkeit. Und Ritterlichkeit ist ja dann diese Höflichkeit oder diese Benimmregeln. Und die muss man den Leuten natürlich irgendwie eintrichtern. Und das, würde ich sagen, ist das Format. Ich würde sogar sagen, dass wir einfach, um es noch interessanter zu machen, ein großes TV-Comeback vornehmen können, und zwar das von Katja Saalfrank. Dass wir die hier noch mitnehmen können, mit nach Großbritannien, die hier zusammen mit eben einem, das ist ja dann auch immer so, dass dann immer ein armer, also im Kloster dann eben eine arme Klosterschwester da immer die TV-Präsentatorin noch spielen muss. Und da hier muss auch so ein typischer Schlipsträger muss hier dann auch hier die Jugendlichen quasi anleiten in Sachen Ritterlichkeit. Das wäre jetzt mal.
Ja, das finde ich gut. Aber ich möchte dann, dass die auch eine zu der Zeit passende Robe tragen würde.
Ja, ja. Und auch nur essen, was es damals schon gab. Also wirklich alles so im damaligen Stil machen. Ne? Also möglichste Qual für alle Beteiligten auf jeden Fall. Das finde ich auch gut. Und wie nennen wir das Format?
Warte, wie ist der Typ nochmal?
Familie Ritter.
Irgendwie.
Ich muss einer von Familie Ritter auch mitmachen.
Norman macht mit. Nee, der ist schon zu alt. Der ist ja kein
Jugendlicher
mehr. Das zählt nicht. Nee, irgendwas mit Lanzen, Unterlanzen und.
Letzte Lanze.
Letzter Ausweg Lanze.
Aber du weißt wegen Lanze, Schanze, das war klar, das Wortspiel oder nicht?
Nee.
Okay.
Ehrlich gesagt nicht, aber.
Letzte Lanze Ritter. Wow. Man checkt es einfach gar nicht mehr, das Wortspiel.
Mit Lanzen und Trompeten.
Mit Lanzen und Trompeten.
Wegen Pauken und Trompeten. Das macht keinen Sinn.
Warte, was ist, wenn wir irgendwas mit Neid machen? Irgendwie, also mit K-N-I-G-H-T, also irgendwie.
Für den deutschen Markt ist das checken doch die Leute nicht.
Ritter, Ritter Eisenherz, wie heißt der Ritter, wie heißt der Typ? Eisenhut? Eisenherz.
Nee.
Wie heißt der? Eisenherz, oder?
Ja.
Schreibt er nicht fürs Dschungelcamp?
Mickey Eisenhut.
Nein, irgendwie Young Knights.
Ja, das ist gut.
Young Knights, okay. Young Knights, so nennen wir das. Mhm. Ja, mit Katja Saalfrank und schwer erziehbaren Jugendlichen, die in Großbritannien durch die Schule der Ritterlichkeit müssen und dann am Ende an einem Ritterturnier teilnehmen müssen. So, jetzt haben wir es doch. Also perfekt, sehr gut. Dann haben wir das auch hingekriegt. Das wird umgesetzt, vermutlich bei RTL 2, würde ich jetzt mal vermuten.
Und dann läuft es irgendwann auf Kabel 1 um 23 Uhr.
Sehr gut. Dann haben wir das also auch untergebracht. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu fragen, und zwar, wo kann man dir folgen und wie heißt du auf dieser Plattform?
Ich heiße @NatalieK auf Twitter und ich bin aber immer noch im Taylor Swift-Strudel gefangen, also darauf muss man sich einstellen.
Checkt mein Magazin aus, wie gesagt, in der Beschreibung kann man das alles nochmal finden, und ihr könnt dem Podcast natürlich folgen unter @FernsehenFA, da kann man liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden, man kann am liebsten sogar 5 Sterne vergeben bei Apple Podcasts, und ich finde, die heutige Folge hat das absolut verdient. In epischer Länge heute haben wir das Jahr einigermaßen zu Ende gebracht, hoffentlich. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis nächste Woche und danke für heute an Nathalie.
Sehr gerne und bis nächste Woche.
Ja, nächste Woche also dann unser großes Jahresabschlussfest, was das deutsche Fernsehen angeht. Dann werden wir nämlich die 10 besten, emotionalsten, tollsten, wichtigsten, lustigsten TV-Momente küren aus diesem Jahr 2021. Und das wird auf jeden Fall eine harte Woche werden, wo wir unsere Köpfe zusammenstecken werden und getrennt voneinander natürlich eine Top 10 entwickeln werden. Das wird noch spannend werden. Ihr könnt euch jetzt aber erstmal ausruhen und vor allem abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal eine Ritterrüstung zulegen, um das Format dann auch noch zu moderieren, was wir gerade entworfen haben. Also, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.